Live aus dem Keller einer Psychiatrie. Alles das, was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mal lustig, mal dramatisch und mal traurig. Echtes Klinikpersonal plaudert aus seinem Alltag. Jetzt bei einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Und heute habe ich meine erste richtige Besonderheit, also was ganz Besonderes, was ich sonst noch nie in meinem Podcast gemacht habe. Und deswegen begrüße ich auf diesem Wege auch alle Zuhörer des Selbstwort-Podcastes. Ist das korrekt?
Richtig.
Denn wir haben heute so uns überlegt, der heutige Gast hat sich mit mir überlegt, dass wir so eine Art Kombinations-Podcast machen. Und zwar von Geschichten aus der Psychiatrie und von Selbstwort. Und deswegen begrüße ich auf diesem Wege die Elisa Roth. Hallo.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Von daher wird es so sein, dass wir auf jeden Fall Fragen uns heute hin und her werfen, dass beide Communities bedient werden sozusagen. Aber das Schöne an meinem Podcast ist, dass es am Anfang immer was zu trinken gibt. Und du hast hier was
gewünscht. Gibt's bei mir nie. Sollte ich vielleicht auch mal anbieten, ne? Genau. Aber ich sitz mir ja nie gegenüber mit denen, deswegen ist ein bisschen schwierig. Ich könnte sehr viel trinken. Aber nein, gibt es mir nicht. Deswegen freue ich mich.
Hier sitzt du in meinem Keller.
Unheimlich schön.
Also für alle, die das nicht wissen, wir nehmen das auch auf Video auf und das kann man bei YouTube sich anschauen. Wir sitzen in einem Original-Psychiatrie-Bettenkeller mit allem, was dazugehört.
Aber wirklich? Ja.
Ich kann mal eine ganz kurze Anekdote erzählen. Ja. Die erzähle ich fast jedem, aber nicht im Podcast, sondern immer davor.
Okay.
Und zwar, mein Chefarzt findet das hier ziemlich cool, was ich hier mache.
Okay.
Und er war deswegen auch selber schon auch hier gewesen. Und am Anfang, hier steht ja wirklich viel Gerümpel rum. Und das ändert sich auch immer, weil natürlich mal was dazukommt und mal was wegkommt. Und wir hatten im Hintergrund, hatte ich immer so eine Toilettensitzerhöhung mit Originalflecken drauf.
Oh.
Und dann hatte er mal zu mir gesagt, also Herr Hartfield, das ist echt cool, was Sie da mit diesem Podcast machen. Aber dass da so ein Toilettensitz im Hintergrund stehen muss, muss das denn sein?
Ja, ich hatte den auch für einen Toilettensitz gehalten, ist aber gar keiner. Ne? Also in meinem Blickfeld steht so ein blauer Stuhl, aber da fehlt das Loch. Also ich habe mich
Das ist ein sogenannter Pflegestuhl, um mich da aufzuklären. Mhm. Und damit kann man halt Patienten sehr gut rumfahren, wie ein Rollstuhl, aber auch beim Waschen helfen, beim Essen und so weiter, weil der halt auch in alle Richtungen beweglich ist und der ist auch sehr gut. Und wir nennen ihn von der Pflege immer den Siesta-Stuhl, weil der, wenn der im Nachtdienst nämlich frei ist und da kein Patient drauf sitzt, den kann man sich zurücklegen.
Verstehe.
Und dann kann man sich auch mal entspannen.
Vor allem, wenn er in so einem Raum steht wie hier, wo einen auch niemand findet.
Ne? Na gut, dann haben wir ihn meistens auf Station. Aber okay, du hast dir Berliner Weiße mit Schuss gewünscht.
Mhm.
Und ich hatte es gerade auch schon angerissen, es war ziemlich schwierig, es zu organisieren, weil es nicht jeder Supermarkt hatte. Aber es ging dann doch noch. Und ich habe Berliner Kindle in kalt.
Oh, toll.
Und das Schöne daran ist, es gibt ja diese Party-Variante,
okay,
nämlich mit Sirup. Weil eigentlich kann man das ja, es ist ja nichts drin, theoretisch. Nee,
genau, und so kenne ich das auch, dass man den Sirup noch hinzufügt.
Genau, und das ist eine Sache, die sich so in den 70er, 80er Jahren etabliert hat, als so eine Art Club- und Partygetränk. Okay. Aber eigentlich ist es ein Bier, was man so getrunken hat. Und ich habe mich mal informiert vorher. Und zwar trinkt man Berliner Weiße auch ohne den Schuss sozusagen auch zu Fischgerichten, als Aperitifbier, als Dessertbier und zu Risotto ganz gerne.
Also, jetzt haben wir ja was gelernt.
Genau.
Toll. Gut, dass ich hier hingekommen bin.
Genau, ich informiere mich immer vorher drüber.
Ja.
Und deswegen, ich gebe dir das mal rüber.
Ja, vielen Dank.
Und es gibt ja diese zwei verschiedenen Arten von Sirupen.
Und Waldmeister und Himbeere, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau, perfekt, toll.
Jetzt kannst du dir überlegen, welche du von beiden nimmst.
Ich mache erst das eine, dann das andere.
Das
wenn
ich
du schon beides gekauft
dann
hast,
dann gebe ich dir mal Himbeere rüber.
Ja, klar.
Und eigentlich trinkt man sie aus einem sogenannten Bierkelch.
Ja.
Aber ich hatte leider keinen Bierkelch. Ich hoffe, das ist in Ordnung.
Gut, hätte ich das gewusst, wäre ich nicht gekommen. Nein, Quatsch. Ich bin ganz gespannt. Ich habe dieses Getränk seit, wie alt bin ich jetzt? Alt. Über 30 Jahren nie wieder getrunken.
Ich habe 40 geschätzt, aber du hast mich ja verbessert. Aber wir sagen
Ich bin 49, das kann man ja ruhig sagen. Und ich glaube, ich habe es so als Teen, also mit 15, 16 oder so.
Und wie bist du dann drauf gekommen, dass du es heute trinken
kannst? Ja, weil Also ich bin ja eigentlich artfremd in deinem Podcast, weil meine Hörer werden es wissen, weil mein Spezialgebiet, mein trauriges Spezialgebiet ja der Suizid ist, beziehungsweise ich beschäftige mich mit den Suizidhinterbliebenen, weil ich eben selber auch eine bin. In meinem Fall war es meine Mutter, die sich das Leben genommen hat, und die Verbindung zu meiner Mutter geht eben über die Berliner Weiße, die sie mir plötzlich irgendwann mal kredenzt hat, was ganz ungewöhnlich für sie war, weil ihr Leben war eigentlich sehr niedergeschlagen, traurig, kalt, kühl, abweisend und so weiter. Und dass sie mir, und ich glaube, es hat auch nicht viele Gelegenheiten gegeben, wo sie das dann plötzlich, wo sie Bock darauf hatte, mit mir das zu trinken. Weil sie hatte auch so nichts, was ihr in ihrem Leben Spaß gemacht hat. Und deswegen, also Alkohol zu trinken, einfach nur so, das ist für mich, also das war total außer der Reihe. Deswegen habe ich es nie verstanden. Aber deswegen habe ich eben schöne Erinnerungen daran, weil das eben nicht zu ihr passte eigentlich.
Schön.
Ja,
dann
in diesem Sinne
sagen,
auf meine Mutter.
Prost. Ja. Auf Prost. Deine Mutter.
Genau, und den Geschmack habe ich nie vergessen. Ja, das ist voll lecker, ne? Könnte man eigentlich häufiger trinken.
Ist auch artverwandt mit Kölner Bier, weil es auch obergärig ist. Von daher ist es auch, weil es halt auch so leicht schmeckt und so ein bisschen säuerlich.
Ja, ja, genau. Ist wirklich lecker.
Ja, dann würde ich, wenn es okay ist für dich, heute damit anfangen oder für alle Communities, die uns zuhören, dass wir erst über dich sprechen.
Okay, sehr gerne.
Und dann hast du ja ganz viele Fragen auch von deiner Community an mich mitgebracht,
genau.
Wo ich sozusagen als Krankenpfleger heute gerade stehen muss. Und ich muss sagen, ich habe den ersten Kontakt zu dir über eine Betroffene bekommen, die mich selber angeschrieben hatte über meine WhatsApp-Nummer.
Ja.
Und mit der ich über ihre Themen sozusagen gesprochen hatte. Aber sie dann auch gesagt hat, dass sie ein Teil aus deinem Buch ist.
Genau, man muss aber dazu sagen, sie ist keine Suizidbetroffene. Sie ist dahingehend eine Betroffene, dass sie schwer erkrankt war oder ist und dass sie mehrere Suizidversuche überlebt hat. Und deswegen habe ich ihre Geschichte mit in das aktuelle Buch reingenommen. Da sind 8 Geschichten von Suizidbetroffenen drin. Aber ich habe eben auch, um die andere Perspektive zu beleuchten, was ja für uns Suizidhinterbliebenen ganz interessant ist, habe ich eben auch ihre Geschichte mit reingenommen und noch eine andere von einem Erkrankten, der eben Suizidversuch überlebt hat. Genau.
Okay. Und genau, und darüber bin ich dann halt auch an das Thema gekommen. Und man muss ja sagen, du hast ja mir auch schon vorher gesagt, als wir Vorgespräch geführt haben, dass du ja mit Psychiatrie auch gar nichts am Hut hast.
Nee.
Und dann habe ich gesagt, ja, aber das Thema Suizid triggert halt mich total, weil das halt auch ein Thema in der Psychiatrie auch für mich ist.
Klar.
Eigentlich tagtäglich fast. Und ich selber dann natürlich auch mehr Erfahrungen gemacht habe, als mir lieb ist.
Klar, das glaube ich.
Und deswegen habe ich gesagt, es ist doch ein Thema, wo man auf jeden Fall miteinander sprechen kann.
Absolut. Und ich habe jetzt im Zuge des Einsammels der Fragen, also ich habe jetzt über Instagram habe ich eben gesagt, dass ich zu dir komme und dass du eben hier arbeitest und ob es Fragen gibt, die ich stellvertretend dir stellen soll. Und ich habe ja aus den ganzen Geschichten, die mir zugetragen werden, weiß ich ja, wie viele Suizide eben in Psychiatrien passieren. Und deswegen, genau im Zuge dessen oder in dem Zusammenhang gibt es eben viele Fragen, die da auftauchen.
Genau, die werde ich auch alle beantworten. Restlos.
Ja, das genau. Ja, wir kommen ja später dazu, genau.
Genau, und deswegen möchte ich aber ganz kurz einmal das Buch auch in die Kamera halten. Und zwar heißt das, Betroffene von Suizid und Depressionen teilen ihre Geschichten, das Leben danach.
Genau, Suizid, das Leben danach, genau.
So, also alle, die auf YouTube zuschauen, können sich das Buch dann dementsprechend auch nochmal kurz dann anschauen. Mhm. Und dann, ist das überall bekommbar?
Ja, kannst du überall bestellen, auch im Buchhandel, überall bei Amazon. Genau, kann man überall kriegen. Ja.
Genau. Dazu, bevor wir jetzt auch in deine Geschichte reingehen, wollte ich noch sagen, ich danke dir auf jeden Fall, dass du die Geschichten teilst, weil Leute, die bei meinen Shorts-Folgen zuhören, haben auch die eine oder andere Geschichte da schon mitbekommen, die du mir geschickt hast. Und die Geschichten sind alle aus dem Buch und viele andere noch. Und deswegen kann ich das Buch auch nur empfehlen. Und ich fand auch, gerade weil das halt so in Anführungsstrichen kurze Geschichten sind, weil das ja jetzt nicht nur sozusagen ein Roman über ein Leben ist, das Buch, sondern über viele, fand ich die Idee auch so schön, die auch in meinen Shorts-Folgen zu benutzen. Und dafür schon mal herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Ja, dann gehen wir in das Thema rein. Du bist selber Betroffene, die mit 27 deine Mutter verloren hat.
Genau.
Und Wahrscheinlich kommen mir da gleich noch 100 Fragen, aber erzähl doch mal den Leuten, wie es dazu kam und wie sich das dann für dich auch mit Buch und Podcast etc. entwickelt hat, dass du sagst, du musst da arbeiten dran und so. Einfach die ganze Geschichte drum.
Also, ich bin groß geworden mit einem 1,5 Jahre jüngeren Bruder, also in einer vierköpfigen Familie. Und meine Mutter war, das weiß ich jetzt, seit ihrem Tod, ihr Leben lang schwerst depressiv. Das wusste ich, aber bis zu ihrem Tod nicht. Das hat mir keiner gesagt, obwohl es eigentlich allen bekannt war. Es hat, aber, also ich wünschte mir heute, dass jemand meinen Bruder und mich mal rangenommen hätte und gesagt hätte, pass auf. Oder sie selber sogar, sie war Ärztin. Also sie hat natürlich gewusst, was mit ihr los ist. Mein Vater ist auch Arzt, der hat es auch gewusst. Wir sind aber nicht aufgeklärt worden. Und für mich hat sie immer den Eindruck auf mich gemacht, sie war immer schlecht gelaunt, sie war immer ätzend, sie war immer eiskalt zu mir. Es gab tatsächlich einen deutlichen Unterschied zu dem, wie sie zu meinem Bruder war und zu mir. Mit mir hatte sie offensichtlich, weiß ich bis heute nicht warum, Schwierigkeiten, sicherlich auch krankheitsbedingt. Genau, das heißt, ich bin mit einer sehr abwesenden Mutter, obwohl sie da war, groß geworden. Und habe das natürlich immer alles auf mich bezogen. Deswegen, sorry, ich schlage jetzt zwischendurch immer so Brücken, weil mir dann immer, während ich rede, was einfällt, was kein wichtig Problem ist. Ich predige in jeder meiner Folgen dafür, dass Aufklärung stattfinden muss und am besten schon im Grundschulalter. Jedes Kind sollte über mentale oder sagen wir mal psychische Erkrankungen aufgeklärt werden und zwar so früh es geht. Natürlich muss das kindgerecht geschehen, aber die müssen Bescheid wissen, dass es diese Erkrankungen gibt, damit sie einfach ein waches Auge haben oder einfach nur die Kenntnis haben darüber, okay, es könnte mich selber vielleicht im Laufe meines Lebens ereilen oder vielleicht haben sie ein Geschwister, was schon erkrankt ist oder ein Elternteil, so wie es bei mir war, denn mein Leben hätte ich Bescheid gewusst, wäre ein völlig anderes gewesen. So, und denn nun bin ich halt mit dieser Mutter aufgewachsen und sie hat mir irgendwann, da war ich Anfang 20, da hat sie mir erzählt, da hat sie mich besucht, da wohnte ich in Köln, da hat sie mich besucht am einem Wochenende und da hat sie mir davon erzählt, dass sie selber mit Anfang 20 versucht hat, sich umzubringen. Und das kam für mich völlig, also da habe ich wusste einfach nichts davon, gut, woher auch. Und das war nicht so ein Hilferufversuch, sondern das war ein sehr ernsthafter Versuch. Und hat sie zum Glück überlebt. Und daraufhin war mir klar, okay, das ist offensichtlich eine Gefahr, die besteht. Und danach, also ich weiß, sie hat es nur gut gemeint, weil sie in dem Zuge mir auch gesagt hat, sollte ich es jemals wieder tun, musst du wissen, dass es nicht deine Schuld ist. Ich weiß nicht, bis heute bin ich ehrlich gesagt ein bisschen sauer darüber, dass sie das so gesagt hat, weil ich meine, das kann man doch seinem eigenen Kind nicht sagen. Und natürlich habe ich ab dieser Sekunde immer, jede Minute des Tages Angst gehabt, weil ich immer natürlich gemerkt habe, wie schlecht es ihr ging. Ich habe auch davor immer sofort gespürt an der ersten Silbe, wenn sie mit mir geredet hat, dass es ihr schlecht ging. Aber ich habe das natürlich auf was anderes bezogen oder was anderes geschoben, weil ich eben nicht gewusst habe, dass sie erkrankt war. Naja, also ab dem Moment, wo sie es mir erzählt hatte, habe ich mir natürlich immer Sorgen um sie gemacht, hatte panische Angst, dass sie es tatsächlich nochmal tun wird. Ja, und dann ist sie ungefähr, weiß ich nicht, 2 Jahre später, hat sie meinen Vater verlassen, ist ausgezogen, ist alleine in eine Wohnung gezogen. Und da ging es ihr wahnsinnig schlecht. Und da habe ich unglaubliche Angst um sie gehabt und hatte immer, also das war wie so ein Damoklesschwert, immer was immer über uns schwebte. So, und dann fing es aber irgendwann so nach 2 Jahren an, dass es ihr wirklich merklich besser ging, deutlich besser. Und dann haben wir wirklich, habe ich gedacht, okay, jetzt es besteht Hoffnung, es geht bergauf. Und ja, habe so mir erlaubt, mir keine Sorgen mehr zu machen. Ach so, man muss auch dazu sagen, sie hat mir in diesem Gespräch, wo ich Anfang 20 war, hat sie mir gesagt, dass sie, seit sie 4 Jahre alt ist, darüber nachdenkt, sich umzubringen, was ja sehr früh ist. Und sie kann sich erinnern, dass sie mit 4 Jahren immer gedacht hat, also mich hat keiner gefragt, ob ich leben will, weil ich habe gar keinen Bock zu leben und hat sich immer überlegt, ob sie sich auf die Bahngleise, die bei denen am Haus vorbeiführten, da rauflegen soll. Also daran kann man sehen, sie war einfach wirklich, seit sie denken kann, war sie schwer erkrankt einfach. Und ja, nun ging es ihr also besser. Und ich habe angefangen, mir keine Sorgen mehr zu machen und dann ist es völlig aus dem Nichts passiert, wo keiner mitgerechnet hat. Selbst ihr Therapeut nicht. Sie war in psychotherapeutischer Behandlung und mein Bruder und ich haben uns nach ihrem Tod mit dem getroffen und der hat auch gesagt, hätte er niemals damit gerechnet. Genau, und dann ist das passiert.
Darf ich fragen, was das für ein Augenblick war? Weil du, also ich frage so ein bisschen aus dem pathologischen Genesungsprozess Zeitpunkt sozusagen. Also war sie gerade aus einer Depression rausgekommen und ihr ging es wieder gut oder war sie wirklich lange gesund und da war überhaupt nichts? So
also heutzutage würde ich sagen, nach all diesen Gesprächen, die ich jetzt geführt habe mit Betroffenen, dass diese Besserung eingetreten, vermeintliche Besserung, diese trügerische Besserung, weil sie sich dazu entschlossen hatte, ihr Leben zu beenden. Und das höre ich in so vielen Geschichten. Und ich habe jetzt neulich noch mal einen Post auf Instagram dazu gemacht. Und es haben so viele geschrieben, ja genau, war bei meinem Angehörigen genauso. Und das ist einfach, ich bin ja kein Psychologe. Ich bin nur eine Betroffene. Ich kann nur aus meinem Erfahrungsschatz schöpfen. Und meine Erklärung ist, die haben sich dann dazu entschlossen, okay, ich werde diesem Leid ein Ende setzen. Die wissen dann vielleicht noch nicht wann und die wissen dann vielleicht auch noch nicht wie. Aber die grundsätzliche Entscheidung ist gefallen und deswegen sind die einfach erleichtert. Das ist so, als würden die sich freuen auf eine geile Urlaubsreise, die sie antreten werden, weil sie einfach wissen, dass die Quälerei und diese Quälerei ist ja auch viel zu lapidar ausgedrückt, dass diese elenden Qualen einfach vorbei sind. Und ich denke, das war bei ihr genauso. Ich kann rückblickend wirklich nicht mehr sagen, wie lange dieser Zeitraum war, dass es ihr vermeintlich besser ging. Lange war das nicht. Also ich kann es dir wirklich nicht mehr sagen. Und ich habe sogar am Abend vorher habe ich noch mit ihr telefoniert. Und ich habe es auch in meinem Buch geschrieben, in meiner Geschichte. Ich erwähnte es ja gerade schon. Ich habe normalerweise ab Sekunde 1 habe ich sofort gespürt, wenn es ihr nicht gut ging. Und das war ein Telefonat, wo ich keine Sorgen hatte, wo ich gemerkt habe, ihr geht's gut. Da war nicht diese Nuance in der Stimme. Und wir haben so über ganz normale Sachen geredet und wir haben zu der Zeit, da wohnte ich schon ein paar Jahre nicht mehr zu Hause, haben wir so einmal in der Woche telefoniert und das war eben wieder so ein Telefonat und dann hat sie mich gefragt, was machst du heute Abend noch? Und da kam ein Film im Fernsehen, da guckte man noch zu gesetzten Zeiten Fernsehen.
Viertel nach 8 nach der Tagesschau.
Ganz genau. Und da lief The Green Mile. Diesen Film habe ich seitdem nie wieder geguckt und ich mochte diesen Film aber wahnsinnig gerne.
Noch das Thema.
Ja. Genau, und dann hat sie mich gefragt, was machst du? Und dann habe ich gesagt, ich liebe diesen Film total, ich werde den mir angucken. Dann hat sie gesagt, ach, wenn du den so magst, dann werde ich mir den auch angucken. Und dieser Film dauert ja gefühlt 17 Stunden. Und dann habe ich nach diesem Film wieder bei ihr angerufen. Und da hatte ich so den Eindruck, sie ist so ein bisschen konnte es nicht so richtig deuten, so nicht bei der Sache. Und weil ich sie gefragt, mich hat einfach interessiert, wie hat ihr der Film gefallen? Und dann hatte ich so den Eindruck, okay, sie hat ihn doch nicht geguckt und mochte das aber nicht sagen, weil sie so ein bisschen rumgedruckst hat. Und aber sie wollte mir halt nicht wehtun, indem sie das zugibt. Und dann haben wir nochmal irgendwie so kurz gequatscht. Und dann hat sie am Schluss nur gesagt, mach's gut, Lisa. Und und dann war der nächste Tag, da habe ich natürlich nichts von ihr gehört. Ich war ja schon ich war ja 27, also telefoniert man ja nicht mehr, also ich zumindest nicht jeden Tag mit meiner Mutter. Und das war der Tag ihres Suizides, was ich aber natürlich da nicht mitgekriegt habe. Und am darauffolgenden Tag hat die Polizei bei mir vor der Tür gestanden. Das heißt, ich war die Erste, die Polizei ausfindig gemacht hat. Mein Bruder, mein Vater wussten noch nichts. Da standen die bei mir vor der Tür und haben mir das mitgeteilt. Und ich bin völlig, und das Absurde ist noch, die meisten Betroffenen, mit denen ich spreche, die wissen, dass in dem Moment, wo die Polizei sehen oder wenn irgendwie die Verwandtschaft vor der Tür steht, dann wissen die, okay, das und das ist passiert. Und die haben nur gesagt, dürfen wir reinkommen, sind Sie Frau Roth, bla bla bla. Und ich habe nur gedacht, mein Auto ist irgendwie geklaut oder keine Ahnung was. Und da haben die gesagt, wir müssen ihnen mitteilen, dass ihre Mutter verstorben ist. Und dann habe ich gedacht, okay, dann hatte die einen Unfall. Also es ist wirklich mir nicht in den Sinn gekommen, weil ich noch dieses unbeschwerte Telefonat vom Abend vorher im Kopf oder von zwei Abenden vorher im Kopf hatte. Es hat nicht meine Gedanken gekreuzt, dass das die Möglichkeit wäre. Ja, und genau. Und weil du gefragt hast, wie ist es jetzt zu dem Buch und dem Podcast gekommen? Der Grund, aus dem ich das alles gemacht habe, ist, weil inzwischen sehr viel für an Depressionen Erkrankte getan wird. Es gelangt immer mehr in die Öffentlichkeit. Es wird sehr viel darüber gesprochen, was ja super ist. Und das ist so, so wichtig. Und das darf nie aufhören und das muss immer mehr werden, dass dieses Thema aus der Tabuzone rauskommt. Aber die Suizidhinterbliebenen interessieren ehrlich gesagt niemanden. Und genauso war das bei mir, dass keiner wusste, wie er mit mir umgehen soll. Innerhalb meiner Familie war das auch kein Thema. Mein Vater ist Jahrgang 36, für den war das eine Riesenschande. Der ist, wie gesagt, selber Arzt, ist auch sogar noch Psychologe. Und ich glaube, bis heute war das nie wieder Thema zwischen uns. Und auch meine ganzen Freunde, die wussten gar nicht, wie sie mit mir umgehen soll. Das tat mir auch leid. Ich neige auch eher dazu, wenn es mir schlecht geht, möchte ich niemandem das auf die Festplatte schieben. Ich möchte niemanden damit belasten. Und deswegen kann ich das nicht nur meinen Freunden vorwerfen, in Anführungszeichen, sondern natürlich haben die mich gefragt, wie geht's dir denn oder wenn wir was für dich tun können. Und ich habe immer so getan, nee, ist schon alles gut. Natürlich war gar nichts gut, weil ich habe gedacht, auch mein Leben ist vorbei. Ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll, jemals. Aber irgendwie übernimmt ja der Körper, man gerät in so einen Funktionsmodus irgendwie. Und ja, und so hat sich das so eingeschlichen, dass die wirklich mir gedacht haben, so habe ich es ja auch suggeriert, nee, es ist schon alles irgendwie okay, ich kann das akzeptieren, dass sie das gemacht hat. Und genau, und dann habe ich das eigentlich 16 Jahre komplett mit mir selber ausgemacht. Es hat mich natürlich keiner mehr drauf angesprochen. Und weißt du, dieses, das predige ich auch immer und deswegen spreche ich auch immer die Betroffenen darauf an, was hat euch gut getan nach dem Tod und was war scheiße? Was hättet ihr euch gewünscht? Was wäre gut gewesen? Und auch meine Freunde haben natürlich immer gesagt, wir sind immer da für dich. Wenn du uns brauchst, wir sind immer da, meld dich. Das macht man aber nicht. Das macht man nicht. Man bittet nicht um Hilfe. Und schon gar nicht in so einer Situation. Und deswegen war das Resultat davon, dass ich das komplett in mich reingefressen habe, mit mir selber ausgemacht habe. So. Und irgendwann habe ich gedacht, ah nee, der Auslöser war, dass ich ein Buch gelesen habe von der österreichischen Autorin Saskia Jungnickel. Die hat ein Buch geschrieben, Papa hat sich erschossen. Da hatte sich 5 Jahre zuvor ihr Vater umgebracht und dann hat die eben 5 Jahre nach diesem Suizid dieses Buch geschrieben. Und ich weiß auch nicht, das ist mir irgendwo, ich weiß gar nicht, wie mir das in die Hände geraten ist. Ich habe das gelesen und das war für mich eine solche Erleuchtung. Ich habe mit einem Bleistift da gesessen und gefühlt jeden dritten Satz unterstrichen, weil ich dachte, oh, die fühlt sich genau wie ich, das gibt's doch nicht. Ich habe gedacht, ich bin ein Alien und es geht nur mir so. Und das war für mich unvorstellbar erleichternd, dass es jemanden gibt, der sich genauso fühlt wie ich. Und ich war ja aber jetzt zu dem Zeitpunkt, war ich schon 15 Jahre oder 16 Jahre nach dem Suizid. Und dann habe ich gedacht, ich schreibe meine Geschichte auch einfach auf. Gar nicht mit dem Vorhaben, das auch zu veröffentlichen. Ich habe es erstmal alles nur aufgeschrieben. Ich habe mich da, Lebensgefährte wusste nichts davon, mein Sohn wusste nichts davon. Ich habe mich mal heimlich, wenn es keiner mitgekriegt hat, zurückgezogen und habe alles aufgeschrieben. Und dann lag das da in der Schublade. Und dann, glaube ich, 2 Jahre wiederum später, habe ich irgendeinen Podcast gehört, wahrscheinlich war es ein True-Crime-Podcast. Ich liebe True-Crime sehr.
Meine Frau auch.
Alle Frauen. Ich glaube, ich habe gehört, 80% aller True-Crime-Hörer sind Frauen. Ist irgendwie genetisch, ne? So, und in dieser Folge, die ich da gehört habe, ging es um Suizid. Und dann habe ich so gedacht, ich muss mal gucken, ob es einen Podcast gibt, der sich ausschließlich mit dem Thema Suizid beschäftigt und musste voller Schrecken feststellen, dass es das nicht gibt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich das halt machen.
Und da hast du ja auch viele Leute, also ich glaube, du hast ja fast 80 Folgen
jetzt. 80 sind es jetzt schon, genau.
Und unter anderem ja auch bekannte Leute.
Ja.
Frank Buschmann zum Beispiel habe ich gesehen.
Theresa Enke.
Theresa Enke, genau. Mhm. Das sind ja, ja schon auch Leute, die man kennt. Ne?
Und genau, weil das Traurige ist, dass es passieren 10.000 Suizide jedes Jahr in Deutschland. Ich glaube, es sind 200.000 Suizidversuche jedes Jahr, nur in Deutschland. Und keiner spricht darüber. Und weil das Verrückte ist, die Erfahrung habe ich jetzt gemacht. Ich meine, ich habe da nie ein Geheimnis draus gemacht. Ich kann ja nichts dafür. Ich habe mir dieses Schicksal nicht ausgesucht. Deswegen, warum soll ich mich dafür schämen? Irgendwie, weil ich finde das auch immer so traurig. Jetzt im Zuge des Podcasts kriege ich so viele Nachrichten, wo dann immer drin steht, ich bewundere dich für deinen Mut. Wo ich immer denke, aber das hat doch mit Mut wirklich nichts zu tun. Weil wofür sollte ich mich schämen? Auch meine Mutter hätte sich für nichts schämen sollen. Das ist eine Erkrankung, die tödlich ist. Also warum sollte sich irgendeiner von uns da schämen? Und ich habe mal gelesen, dass ich glaube, 6 Angehörige sind unmittelbar von jedem Suizid betroffen. Und das sind nur die unmittelbar Betroffenen. Und ich meine, dieser Kreis, ich weiß gar nicht, wie groß der ist. Und ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass ich mit Leuten gesprochen habe, die im allerersten Aufschlag gesagt haben, ich kenne niemanden. Und dann habe ich gesagt, denk mal 2 Minuten drüber nach. Und dann haben die gesagt, ja stimmt, du hast recht, ich kenne hier den und den und die und die. Also jeder kennt mindestens einen Fall.
Ich habe in einem meiner anderen Folgen mit einem Palliativmediziner gesprochen und er hat gesagt, und da ging es natürlich nicht nur um Suizid, sondern da ging es um das Thema Tod. Und er hat gesagt, dass ungefähr 20% der Menschen in Deutschland jedes Jahr mindestens einmal mit dem Tod konfrontiert sind. Das heißt, theoretisch ist jeder mal dran bei 20%, statistisch gesehen, alle 5 Jahre hast du das Thema Tod bei dir auf der Platte.
Mhm. Aber Tod im Allgemeinen.
Tod im Allgemeinen, genau. Ja. Aber wenn du ja von 6 Angehörigen, die direkt betroffen sprichst und das bei 200.000 Suizidversuchen pro Jahr in Deutschland, das Ganze dann mal 6 nehmen und dann hast du nur die nahen Angehörigen, die damit konfrontiert sind. Und wenn du dann noch die Bekannten, den Nachbar und irgendwie die Arbeitskollegen mit reinrechnest, dann sind es nicht 6, sondern dann sind es vielleicht 20 oder 25 und das Ganze mal 200.000.
Ja, genau. Und
das
was
ist schon viel.
Das ist sehr viel. Und es sind sogar, es sind mehr, ich meine, 10.000 hört sich, hört sich gar nicht so viel an, aber es sind mehr als AIDS-Tote, Drogentote, Unfalltote und Mordopfer zusammen. Jedes Jahr. Und was mich so traurig macht, ist, also ich habe den Podcast angefangen und hatte natürlich keinen einzigen Gesprächspartner. Und habe gedacht, okay, dann lese ich meine eigene Geschichte ein, so fange ich an. Weil ich sonst finde ich ja auch niemanden, der mit mir spricht, weil die müssen ja verstehen, ich bin selber eine Betroffene. Und deswegen, das ist meine Daseinsberechtigung, ne, oder meine Berechtigung, diesen Podcast zu machen. Und bin also mit meiner Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen. Da ist mir natürlich schon auch ein bisschen der Arsch auf Grundeis gegangen, weil so kannten mich selbst meine engsten Freunde nicht. Also so intensiv oder so detailliert kannte keiner die Geschichte. Und mich hat so traurig gemacht, wie viele Nachrichten ich bekommen habe, wirklich von Menschen, die ich seit Jahren gut kenne oder kannte, die erst dann sich getraut haben zu sagen, übrigens mein Vater auch, mein Opa auch, meine Tante, meine Schwester. Das heißt, wir hatten jahrelang, waren wir befreundet und die haben sich nicht getraut, das zu sagen.
Ich habe allein aus meiner beruflichen, aus meinem beruflichen Interesse wahrscheinlich jetzt noch ganz, ganz viele Fragen im Kopf, die zu deiner Geschichte halt passen und was mich auch da an deiner Mutter und wie das passiert ist, interessieren. Ich würde ein ganz kurzes Päuschen machen. Wir trinken nochmal einen Schluck von dem leckeren weißen Berliner Weiße mit Schuss.
Und, mach gerne eine lange Pause.
Genau, und dann hören wir uns gleich wieder.
Ja.
So, da sind wir wieder, während ich den Waldmeister rüberreiche.
Ach, toll.
Wir haben uns gerade gewundert, dass Berliner Weiße ja tatsächlich nur 3% Alkohol.
Da kann ich das ja schon zum Frühstück trinken.
Theoretisch, das ist ja fast wie, das ist ja, fast wie null Alkohol.
Genau.
Deutsches Kulturgut. Ja, ich habe ja gesagt, dass ich noch einige Fragen auch zu deiner Geschichte habe und ich ganz interessiert zugehört habe, aber das so auch aus Berufswegen halt. Warum, ich würde das Pferd mal von hinten aufzählen, warum glaubst du, dass es so ein großes Tabuthema ist?
Tja, weil die Leute nicht verstehen, dass es sich um eine ganz schwere Erkrankung handelt. Ich vergleiche es, ich weiß, der Vergleich hinkt, ich ziehe ihn aber trotzdem in jeder Folge heran, weil ich ihn sehr, ich finde, der verbildlicht das alles sehr schön. Es ist wie eine Krebserkrankung. Entschuldigung, das sucht sich keiner aus. Und das hat nichts damit zu tun, dass das Schwächlinge sind, dass die sich einfach nur zusammenreißen müssen oder so. Und deswegen, gut, eben das spielt ja eher damit rein, dass auch Depressionen schon auch nach wie vor ein Tabuthema ist, ne? Weil eben die Leute denken, also viele Leute denken, die dummen Menschen denken, ja, das... das sind einfach schwache Menschen, die einfach keinen Bock haben, sich ordentlich zusammenzureißen oder so. Und Suizid, ja, ich frage mich das auch, ich weiß das nicht. Naja, ich weiß es ehrlich gesagt, ich habe darauf nicht wirklich eine Antwort. Weil ich empfinde das nicht, für mich und mein Leben empfinde ich es nicht als Tabu. Natürlich übernimmt man so diese Meinung der Gesellschaft und natürlich habe ich ein paar Mal, während ich das erzählte, weil es sich halt im Gespräch ergeben hat, habe ich so ganz kurz den Anflug gehabt der Bedenken, okay, hoffentlich denken die jetzt nicht, dass ich die Tochter einer Verrückten bin oder so. Also, dass die von mir irgendwie ein ähnliches Bild haben oder so. Dabei, das denkst du ja auch nicht von einem, der Krebs hat. Denkst du von dem Erkrankten selber, denkst du ja auch nicht, ja, der müsste sich einfach nur mal zusammenreißen. Und von dem sagen wir mal jetzt Tochter, denkst du ja auch nicht, ja, hat die auch eine Meise oder so. Denkst du ja auch nicht. Also, ich kann es dir nicht sagen, warum es so ein Tabu ist. Ich, keine Ahnung.
Ich glaube ja immer, dass der Hintergrund der ist, dass wenn man was sieht oder was rein bildlich erklären kann, also das heißt, wenn ich schlechten Blutwert oder ein Röntgenbild jemandem zeige oder
Wunde, eine Narbe,
dann sagt er, oh mein Gott, wie hast du das geschafft?
Ja.
Aber wenn da halt nichts ist, außer in Anführungsstrichen, spitz gesagt, einfach mal eine schlechte Stimmung, dann ist das halt einfach noch nicht angekommen.
Und ich meine, ich bin ja jetzt eine Betroffene. Meine Mutter hat sich umgebracht und ich spreche das sind ja nicht nur die Podcast-Geschichten, Gespräche, auf die ich jetzt zurückgreifen kann, sondern ich kriege ja jeden Tag E-Mails mit Geschichten. Und trotzdem ertappe ich mich dabei, und ich bin nicht stolz darauf, das zugeben zu müssen, aber ich ertappe mich trotzdem dabei, dass ich denke, warum hat sie dies nicht nur, also jetzt in Bezug auf meine Mutter, warum war sie so und so, warum hat sie dies nicht gemacht und das nicht gemacht? Ja, die Erklärung ist, weil sie nicht konnte, weil die Krankheit dafür gesorgt hat, dass erstens sie so war, wie sie war, und zweitens, dass das passiert ist, was passiert ist. Aber dennoch, also es sind so zwei Herzen in meiner Brust. Diese eine, was totales Verständnis und Akzeptanz dieser Erkrankung hat, und das, die andere Lisa, die irgendwie denkt, nee, die hätte sich nur Mühe geben müssen, oder genau, weil man hat ihr nichts angesehen. Und sie war zum Beispiel auch nicht so eine Depressive, die den ganzen Tag im Bett gelegen und geweint hat oder so. Die ist ihrem Beruf nachgegangen, sie hat eine eigene Praxis, und die hat alles so in Anführungszeichen auf die Reihe gekriegt. Also, und wenn ich daran denke, was ich so über Depressionen wusste, was ehrlich gesagt gar nichts war, aber das Einzige, was ich wusste, war, ja, die liegen halt immer im Bett und weinen.
Was ja nicht der Fall ist.
Nee, genau.
Also da könnte man nochmal eine ganz große Abhandlung darüber machen, was eine Depression eigentlich kann. Also wenn man sich da mal einliest, ist Depression nicht ein bisschen schlechte Stimmung und ich kann morgens nicht aufstehen oder weinen ein bisschen, sondern die Depression, ich sage immer, die Depression ist wie ein Eisberg. Ne? Also, und wir sehen gerade auch in den Kliniken und in den Arztpraxen, Gott sei Dank, ich meine, das muss ich jetzt wahrscheinlich erklären, wenn ich das so erzähle, aber wir sehen ja Gott sei Dank nur die Spitze des Eisbergs, weil wir halt so nach und nach das in der Gesellschaft schon gehabt haben. Und dass du, und das meine ich überhaupt nicht, also wertend, aber dass deine Mutter ein hohes Funktionsniveau hat, zeigt, dass sie theoretisch schon eine schwere Depression haben konnte, unten drunter, ganz klar.
Ja.
Aber die Depression, sage ich immer, hat so viel mehr Power, als dass sie jemanden komplett dysfunktional machen kann. Also jemand, der nicht mehr aufs Klo geht, jemand, der nicht mehr isst, jemand, der sich nicht mehr bewegt, jemand, der nur noch im Bett liegt, und mit nur noch meine ich nur noch, nicht nur nachts oder mal länger, sondern nur noch im Bett liegt. Das schafft die Depression ja auch. Also Leute, die so einen katatonen-stuporösen Zustand hinkriegen, die sich auch nicht mehr bewegen. Ich habe depressive Patienten gesehen, die konnte ich anschreien theoretisch und sagen, jetzt, was ist mit Ihnen los, und reden Sie jetzt mit mir und so. Das ist so, als hätte ich gegen eine Wand geredet. Da kam gar nichts mehr, überhaupt nichts. Ich sage immer, die hätte man vom Stuhl schubsen können und die hätten darauf nicht reagiert.
Aber kannst du denn bestätigen, dass so jemand, der so schwer erkrankt ist, oder sagen wir mal, wo die Erkrankung sich so zeigt, der hat sie ja auch keine Kraft mehr, sie umzubringen?
Nee,
genau.
Er schafft das nicht mehr.
Genau, das heißt, die Depression muss ja entweder in einer bestimmten Phase gerade sein, die einigermaßen gut ist, oder sie muss eben so gestaltet sein, wenn man so formulieren will, dass die genügend Energie haben. Und das passt ja zu dem, dass es eigentlich oft passiert, wenn es halt bergauf geht, wenn die wieder Energie gewinnen, und leider investieren sie diese wiedergewonnene Energie dann eben in das Falsche. Aber genau, und das höre ich auch in jedem Gespräch, dass wenn die so sind, dann können die sich auch nicht umbringen.
Das kann man bildlich noch schöner darstellen, aber auch verbal kann ich das versuchen mal zu erklären. Ich weiß nicht, ob das hast du wahrscheinlich auch schon gehört, aber dann hören es die Hörer vielleicht schon nochmal. Es ist ja so, dass wir, wenn wir von so einer Grundstimmung beziehungsweise von der depressiven Stimmung sprechen, dass wir zwei verschiedene Punkte ansprechen müssen. Das eine ist sozusagen der Antrieb, also was tun wir? Und das andere ist die Stimmung. Mit welcher Stimmung machen wir es? Haben wir dabei eine schlechte Stimmung? Geht es uns schlecht? Oder was tun wir? Ist der Antrieb und die Stimmung. Ich sage immer als bestes Beispiel, so aus der Krankenpflege, ist Frühdienst. Stimmung ist nicht da, aber Antrieb war da, weil ich bin halt morgens um 6:30 mit der Kaffeetasse am Tisch.
Okay.
So. Und die Stimmung kann man sich so ein bisschen wie so eine Emotion erklären. Also irgendwas, was man fühlt. Und diese Stimmung, die man fühlt, die muss vom Körper sozusagen und auch von der Situation und von dem, wie es einem in dem Moment geht, muss aufgenommen werden, verarbeitet werden. Ich erzähle das so ein bisschen allgemein, nur dass es vielleicht verständlich ist. Und dann habe ich eine Stimmung zu etwas. Aber der Antrieb wird manchmal auf den Punkt gebraucht, wie zum Beispiel an einer roten Ampel. Da ist rot, muss ich stehen bleiben. Da kann ich nicht erst mit einer Stimmung dran fahren und sagen, oh ja, vielleicht könnte ich weiß nicht, ob ich mich nach rot fühle heute, sondern ich muss dann da stehen bleiben. Und deswegen, wenn man sich so eine Depressionskurve anschaut, also so eine Stimmungskurve anschaut, ist es so, dass die Stimmung immer hinter dem Antrieb. Ich sage immer so dieses Beispiel wie bei Tom und Jerry. Jerry rennt weg und Tom hinterher. Tom ist die Stimmung und Jerry ist der Antrieb. Und Dann kommt genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Wenn dann das Tal der Depression durchlaufen wurde und wir dann wieder in eine neutralere, bessere Stimmung kommen, dann ist der Antrieb schon da, ja. Aber die Stimmung hängt noch in den letzten Tagen und Wochen fest. Die kommt ja erst nachgerutscht. Mhm. Und um noch eine Sache vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das sozusagen auch schon dein Thema war, aber um eine Sache noch zu erklären, es gibt zwei verschiedene Arten von Suizide oder gibt es sicherlich noch mehr, aber so zwei ganz bekannte, das ist der bilanzierte Suizid und ja. Der Spontansuizid. Mhm. Und diese Situation, dass Leute aus der Depression rausgehen und der Antrieb wieder da ist, aber die Stimmung noch schlecht ist, wenn die sich an dieser Stelle umbringen, und das machen ungefähr 80% von denen, die sich umbringen wollen, genau an dieser Stelle, also an dieser Wechselphasenstelle, dann ist das ein Spontansuizid. Das heißt, es kann zwar sein, dass sie sich vielleicht auch schon mal überlegt haben, wann ich mich umbringe und was gut wäre, aber diesen Punkt, den ich gerade angesprochen habe, ist meistens der, wenn man, also wie aus dem klinischen Beispiel zum Beispiel, da haben wir dann jemanden, der sagt, oh, ich war jetzt 3 Wochen richtig schlecht drauf, aber ich gehe heute mal wieder spazieren. Ich will mal die Sonne genießen. Mir geht es zwar noch nicht so gut, aber ich gehe schon noch mal raus. Und wenn die dann über eine Brücke laufen oder einen Bus anfahren sehen und sich dann umbringen, dann ist es ein Spontansuizid. Weil der Antrieb war dann da und die Erfahrung der letzten Wochen waren da und sage, ich habe keinen Bock mehr. Also wenn das nochmal kommt oder ich das nochmal erleben muss, dann will ich jetzt hier runterspringen. Und das ist dann immer dieser Gefahrenpunkt.
Ja.
Im Umkehrschluss ist das, was du von deiner Geschichte erzählt hast, und ich kenne deine Mutter ja überhaupt nicht, aber wenn die schon davon sprach, dass sie seitdem sie 4 war, schon solche Ideen hatte, ist das vielleicht in dem Moment eine spontane Idee gewesen, dass sie es da gemacht hat. Deswegen fragte ich vorhin, aus welcher Phase kommt sie. Aber es ist auf jeden Fall schon eine lang bilanzierte Sache. Ich würde sogar darauf tippen, dass die solche Sachen wie, ist jetzt nur mutmaßt, aber Testament oder solche, wem sie was dann gibt oder so, alles aufgeschrieben hat, alles geplant hat.
Ja.
Also ist das ein bilanzierter Suizid gewesen. Und dann hat sie auf einen bestimmten Punkt gewartet. Vielleicht hat sie gesagt, wenn es anfängt, Frühling zu werden, also jeder hat da ja so seinen eigenen Punkt. Manche sagen, ich bringe mich an Weihnachten um, manche am Geburtstag, manche sagen, wenn Frühlingsanfang ist und das alles schön ist oder wenn ich gerade keinem auf den Keks gehe, in Anführungsstrichen, oder so irgendwas. Also jeder hat ja so seinen Grund. Ich hatte zum Beispiel eine Patientin gehabt, die hat sich mal umgebracht, nachdem sie ihre Haustiere fertig versorgt hatte. Also das heißt, die hat dann ihre Ratten verschenkt und hat sich dann umgebracht.
Ja, ja.
Weil sie gesagt hat, das muss ich erst regeln und dann tue ich es.
Ja, das ist bei einigen so. Das war bei meiner Mutter auch so. Die hat tatsächlich gewartet, bis mein Bruder und ich so aus dem Gröbsten raus waren. Ne? Mein Bruder war mit dem Studium fertig, ich auch. Und wir waren so weit gesettelt. Und da hat die ganz klar drauf gewartet. Genau. Was aber viele, ganz viele, oder nee, eigentlich die meisten oder alle, Hinterbliebenen verrückt macht, mich auch bis heute, ist, warum genau dann? Warum an dem Tag? Weil so viele haben, ich höre immer wieder die Geschichten, die wollte in Urlaub fahren, die hatte sogar ihre Koffer schon gepackt, die hatte sich gerade erst einen neuen Laptop gekauft und hat sich angemeldet bei irgendwelchen Kursen oder so. Und dann passiert das plötzlich, wo man ja dachte, ja, aber die haben doch ganz offensichtlich, die haben Pläne gemacht.
Was ja für meine Theorie sprechen würde. Mhm. Ne? Also zum einen, aber zum anderen würde ich dann auch so vielleicht so ein bisschen aus der spitzen Richtung zurückfragen, ist es denn wichtig? Also ist es wichtig zu wissen, dass es genau da passiert ist. Gibt es einem eine Erklärung, wenn Sie sagen, also wenn Sie irgendeine Erklärung geben, würde es dir helfen?
Ja, das ist das Verrückte. Das bestätigt mir auch jede Hinterbliebene, dass man, also es ist für das Gehirn ja zu krass, um das jemals verstehen zu können, was in des Wortes, was da passiert ist. Werden wir auch nie können, weil wir haben eine gesunde Seele oder eine halbwegs gesunde Seele. Das heißt, wir werden es einfach nicht begreifen. Es ist unbegreiflich, was da passiert ist. Und man denkt aber immer, okay, aber wenn ich die Info noch habe und wenn ich das aber noch weiß, also so eine, ich habe es mal genannt, so die Suche nach diesen ganzen verschiedenen Puzzleteilchen. Und man denkt, okay, wenn ich alle Puzzleteilchen beieinander habe, dann habe ich das Gesamtbild, woraus sich mir endlich erschließt, warum das passiert ist. Und das fällt ja wieder darauf zurück, dass man eben doch nicht akzeptiert, dass es wirklich eine Erkrankung war. Sondern man begreift es einfach nicht. Und das spielt da rein. Ja, wahrscheinlich, wenn ich wüsste, warum sie es an dem Tag getagt hat, wahrscheinlich würde mir das gar nicht weiterhelfen. Ich denke aber, dass mir das wahnsinnig weiterhelfen würde, dass ich mich, also weil nach so einem Suizid kreisen die Gedanken ja um 1 Million Sachen. Und das ist eine davon. Und dann könnte ich aufhören, mich zumindest mal darum zu kreisen immer. Und das ist wirklich etwas, worum sich alle verrückt machen. Dieses, warum an dem Tag, warum in der Stunde, warum um die Uhrzeit? Die sind einfach auf. Ich kenne eine Geschichte, da hat die Freundin, ist ins Bad gegangen, hat geduscht. Dann ist der Freund aufgestanden, hat sie umgebracht.
Weil in dem Moment, wo sie duscht.
Wo sie duschen war, ja.
Okay.
Also das ist so, warum in dem Moment? Und ich, aber meine Frage an dich jetzt, du bist ja Fachpersonal, ja, aber ich habe verstanden, das, was du gesagt hast, diese mit der Stimmung und dem Antrieb. Aber wenn die doch diese Pläne gemacht haben, ja ganz offensichtlich, mit Urlaub oder Anmeldung oder keine Ahnung was, und die haben wieder Antrieb. Okay, dann aber sind sie sich nicht darüber im Klaren, okay, die Stimmung ist noch, ja, die letzten Wochen waren beschissen und da war ich in einem Tief. Aber es gibt doch offensichtlich etwas, was ich noch versuchen könnte oder sollte oder was mir eventuell wieder Spaß bereiten könnte oder wie auch immer. Warum werden sie da nicht mehr hingezogen, sondern warum gehen sie dem dann nicht nach?
Ich glaube, das ist, ich kann die Antwort vielleicht so geben, weil ich eh sozusagen in die Richtung bei dir halt auch schon argumentiert und gefragt habe von deiner Mutter halt. Mhm. Ne? Ich habe mal in dem Kontext gelesen, ob es, und deswegen, ich fahre jetzt von ganz außen eine Kurve hier rein, ich habe mal gelesen, ob es okay wäre, bei Depressiven sozusagen aktive Sterbehilfe anzubieten. Mhm. Und es gibt Fälle auch in den Niederlanden, weil die das zum Teil da auch machen. Das ist natürlich ein riesengroßer Apparat von Abklären, von gerichtlichen Dingen, von Medizinern und so weiter und so fort. Aber ich würde im Gegenzug sagen, wenn jemand depressiv ist und das vielleicht in einem bestimmten Rhythmus, sagen wir mal als Beispiel 3-mal im Jahr oder 2-mal schwer im Jahr und das über 30 Jahre hinweg und er sagt, diese Phasen zerstören mich in diesen Phasen. Ich bin einfach nicht ich selbst. Ich fühle mich ganz, ganz grottenschlecht. Wer kann so einer Person verbieten, sich nicht umbringen zu dürfen?
Genau.
Und das ist halt, glaube ich, der Punkt, dass selbst wenn man das Gefühl hat, es geht dann einem wieder gut oder hat sich einen neuen Laptop gekauft oder ist dann noch mal in Urlaub gewesen oder es war eigentlich gar nicht absehbar, aber der genau weiß, wenn ich mich jetzt nicht umbringe, dann werde ich in einem halben Jahr wieder oder in 2 Monaten wieder in die Klinik gehen, ja, wieder Medikamente nehmen. Mhm. Es wird mir wieder grottenschlecht gehen. Ich habe wieder keinen Spaß am Leben. Und das ist auch eigentlich mein täglich Brot, dass dieses Argumentieren oder auch Tipps geben in Richtung, ja, es wird doch wieder besser und es kommen doch bessere Zeiten und sie haben doch die Chance. Das stimmt, weil die Depression ist ja theoretisch für diesen Moment genau wie eine Erkältung ausheilbar. Mhm. Aber sie kann genauso wie die Erkältung halt wieder kommen. Mhm. Und wenn man halt das Wort Erkältung mit Depression sozusagen ersetzt, erklärt sich die Sache halt auch. Mhm. Und wenn einer sagt, ich möchte das nicht mehr fühlen, wenn ich das über Jahre hinweg habe. Und wir in Deutschland haben halt diese Situation natürlich nicht, dass wir aktive Sterbehilfe machen. Also, was machen die Leute? Sie machen es halt allein.
Gibt es übrigens einen sehr, sehr, ich weiß nicht, ob du den kennst, sehr, sehr guten, gut gemachten Podcast drüber, der heißt Justitias Wille. Kennst du den?
Nee, anhören. Aber guter Tipp.
Super, es geht um eine Gerichtsverhandlung, um einen Fall, der vor Gericht gelandet ist. Es waren sogar 2 Fälle, da hat ein Arzt aber genau das getan. Hier in Deutschland. Und der ist sich keiner Schuld bewusst und ist aber natürlich dafür verurteilt worden. Und also ich kann den nur empfehlen. Mir fällt gerade leider nur der Titel ein. Justitias Wille heißt der. Jeder muss sich da seine eigene Meinung bilden. Ich habe meine Meinung dazu. Und der spiegelt aber genau das wieder, ja. Mhm.
Mhm. Aber deswegen auch die Frage auch bezüglich deiner Mutter. Es war, wenn sie immer wieder solche Phasen hatte, ja, war es halt einfach absehbar, dass es wahrscheinlich irgendwann passieren wird. Und vielleicht will man es nicht sehen oder man kann es nicht sehen, einfach weil, ich meine, klar, wenn, ich meine, dein Job hat nichts mit Psychiatrie zu tun, dein Job hat nichts mit Depression zu tun und selbst sie selber konnte sich, obwohl sie ja Medizinerin war, nicht davor fein, so nee, reagieren.
Genau. Ja. Also, sie hat es tatsächlich in ihrem Abschiedsbrief, den ich zum Glück ja bekommen habe, wo ich übrigens zu einer der wenigen Hinterbliebenen gehöre, es kriegen nur 20%, glaube ich, einen Abschiedsbrief, da leiden sehr, sehr viele Angehörige natürlich drunter. Und ich habe Gott sei Dank einen bekommen und da hat sie reingeschrieben. Also sie hat sich bei uns entschuldigt und es tut ihr wahnsinnig leid, dass sie uns jetzt, also in Anführungszeichen, im Stich lässt. Aber man könnte es auch mal von der anderen Seite beleuchten, nämlich dass sie das auch selber als ordentliche Lebensleistung erachtet, dass sie 59, so alt war sie, als sie gestorben ist, 59 Jahre ihren immer wieder sie anfechtenden Todeswunsch bekämpft hat und dass sie jetzt aber dem nachgeht. Und Das passt ja zu dem, was du gesagt hast. Dass sie einfach weiß.
Respektiert man diese Meinung?
Absolut.
Die respektieren, dass du sagst.
Absolut. Und es macht mich aber ehrlich gesagt umso trauriger, dass sie so lange eigentlich ja nur unseretwegen da geblieben ist. Und das möchte ich ja gar nicht. Also das ist ja das Problem. Und da spreche ich auch mit allen Betroffenen immer drüber. Es gibt auch da wieder zwei Herzen in meiner Brust. Eins schlägt zu 100% für sie. Ich verstehe absolut, warum sie das tun musste, warum da gar kein Weg dran vorbeiging. Aber das andere Herz schlägt leider für mich. Und ich bin die hinterbliebene Tochter. Und diese beiden Herzen sind nicht übereinzukriegen. Ich kann mich nicht immer außen vor lassen. Das geht nicht. Ich habe das jahrelang versucht und ich habe mir zum Beispiel noch nicht mal Wut erlaubt. Oder dass irgendeiner was Schlechtes über sie sagt. Oder das, weil ich gedacht habe, nein, wie schlimm kann ein Leben sein, was man nicht mehr leben möchte? Ich lasse nichts auf sie kommen. Und ich kann, und deswegen darf ich auch nicht wütend auf sie sein, weil das ist so furchtbar. Sie tut mir so leid. Was muss das für ein Leben gewesen sein, was seit sie 4 Jahre alt war? Da ist sie 59 geworden, also 55 Jahre lang hat sie sich gequält. Und deswegen, ich verstehe das absolut und bin deswegen auch nicht wütend auf sie. Ich bin wahnsinnig wütend auf die Erkrankung, was man ja eigentlich auch nicht sein kann. Aber auf sie, nee, überhaupt nicht.
Das würde dann sozusagen auch, ich habe mal diese Aussage gelesen, dass der Suizid sozusagen die höchste Form des Egoismus wäre.
Oh, schwierig. Genau wie das Wort Freitod. Das war doch deren freie Entscheidung. Finde ich ganz, ja, nein, ja. Nee. Oh ja, das finde ich ganz...
Das kribbelt, ne?
Oh.
Das sind so Aussagen, die... Da denkt man dreimal drüber nach über so eine Aussage.
Ja.
Aber glaubst du denn, dass wenn irgendwas in ihrem Leben anders gelaufen wäre, dass sie sozusagen... ich sage jetzt mal, proaktiv eher gegen die Depression vorgegangen wäre oder sich ein Leben geschaffen hätte, wo sie sich zum Schluss nicht umgebracht hätte. Dass irgendwas in dem Leben war, also du hast zum Beispiel, deswegen hatte ich das noch im Ohr, du hast zum Beispiel davon gehört, dass sie sich zum Beispiel getrennt hat von dem Vater. Ich kenne die Hintergründe ja überhaupt nicht, aber wenn jetzt zum Beispiel das doch irgendwie die Depression einer der Gründe war, ob...
Nee, aber sie hat für sich gedacht...
Wenn sie mehr Team gewesen wären und sie es dann vielleicht nicht gemacht hätte oder so.
Genau, also da war, das weiß ich, das war so ihre letzte Hoffnung. Ne? Da hat sie gedacht, okay, die waren halt nicht glücklich da in dieser Ehe, die sind auch nur unseretwegen zusammengeblieben. Da hat sie irgendwie so diese letzte Hoffnung gehabt, okay, vielleicht hilft das ja noch. Also sie hat wirklich so, sie hat nicht alles versucht, was mich bis heute natürlich auch umtreibt. Sie hat keine Medikamente genommen, sie ist nie in der Psychiatrie gewesen oder so. Aber sie hat so in ihrem Rahmen, hat sie schon viel versucht. Und da musste sie irgendwann feststellen, nee, das hat es jetzt auch nicht gebracht. Das Thema will ich jetzt auch nicht großartig weiter ausbreiten, aber ich weiß, dass bei sehr vielen weiblichen Suiziden, die stattfinden, sexueller Missbrauch eine Ursache ist oder eine Rolle spielt. Und ich bin mir rückblickend nicht sicher, ob das nicht bei ihr auch war. Und deswegen auch schon diese frühen lebensmüden Gedanken. Und deswegen würde ich deine Frage beantworten mit, ich glaube, es hat nichts gegeben.
Ich glaube, dass wir halt, und das greift sozusagen nochmal die Anfänge von unserem Gespräch heute auf. Ich glaube, dass wir halt einfach sehr aktiv in dieser heutigen Gesellschaft in so eine Aufklärung reinlaufen, finde ich. Das ist zwar noch lange nicht ausreichend, aber gerade bei der Depression schon zu einem großen Teil, wenn ich da an Psychosen denke oder so, oder an Manien, finde ich das noch sehr schwierig, das Thema. Also noch viel schwieriger als bei Depressionen, weil es hat sich noch wenige haben sich vorne hingestellt, gerade so VIPs, und haben dann gesagt, hallo, ich habe hier eine Psychose, ich habe 6 Wochen per Gerichtsbeschluss in der Klinik gelegen und habe währenddessen weiße Mäuse an der Wand rennen sehen und Teufelfratzen fliegen und so.
Die Einzigen, die das machen, das ist so drogeninitiiert oder so, ne? Ohne vermeintlichen Grund. Ja.
Genau, und währenddessen mich dann auch dementsprechend psychotisch verhalten, was halt schnell reizbar sein, eventuell auch schon eskalativ sein, dass man dann sich auch irgendwie, keine Ahnung, fixiert werden musste, mit einem Schläger gehauen hat oder sonst irgendwas. Und da stellt sich ja keiner hin und macht das.
Nee.
Und meistens, wenn ich sowas gehört habe, dann war das halt eher so eine vielleicht, ich will es nicht werten, aber nicht so der extremste Fall, den man sich vorstellen könnte. Ja. Also es gibt zum Beispiel einen Schweizer Fußballer, der das gemacht hat, wo ich so dachte, Mensch, der traut sich.
Wow.
Und bei der Depression ist es ja Gott sei Dank so, dass es schon mehr Aufklärung ist. Aber nichtsdestotrotz Wenn man dann, und das, was du sagtest mit dem sexuellen Missbrauch, aber auch mit der Geschichte deiner Mutter und deinem Alter zurückrollt, also wir haben dann vor 25 Jahren, vor 30 Jahren oder noch länger, da war das halt einfach noch nicht gang und gäbe, dass man sowas sagen konnte. Und wenn ich dran denke, also meine eigene Oma zum Beispiel hat dann ein Buch geschrieben, also das konnte man nicht kaufen, aber das hat sie sozusagen mit Hilfe meiner Großtante zusammengefasst und das haben wir zwei Exemplare sozusagen und da hat sie ihre Geschichte nochmal aufgeschrieben. Toll. Und als sie tot war, habe ich das gelesen, weil ich war noch relativ jung und als ich tot war, habe ich das gelesen. Und dann standen solche Sachen drin, wie sexueller Missbrauch durch Soldaten in Pommern und solche Geschichten. Und ganz ehrlich, das war nie Thema. Und ich war, ich glaube, 18, 19, als sie gestorben war. Also das war nie Thema gewesen. Also ich meine, man muss damit ja nicht hausieren gehen, wenn man das nicht will, das ist ganz klar. Aber dass bestimmte Verhaltensweisen oder warum ist jemand, wie er ist, dass man sowas dann erklären kann oder dass man sagt, okay, mein Enkel, der wird jetzt irgendwie 18, da kann man vielleicht sowas mal erzählen oder so. Mhm. Das war eigentlich kein Thema. Ich habe das nur in diesem Buch gelesen. Ja. Und das ist einfach krass. Also,
wie traurig, ne? Es ist so traurig. Es ist einfach furchtbar.
Ich würde gerne, bevor du mir sozusagen noch ein bisschen Input gibst, weil ich will ja deine Community auch nicht enttäuschen, ich würde, weil du ja doch so der, in Anführungsstrichen, kleine Fachmann zu dem Thema bist, ich habe mir aufgeschrieben, so als einen großen oder zwei, drei große Tipps sozusagen, wenn man ein Gespräch mit Angehörigen hat oder mit Freunden hat und für dich das sozusagen nach Suizidalität riecht, nach Plänen riecht, was sind so konkrete Aussagen, wo du sagst, boah, da muss man echt nochmal zweimal hinhören, da würde ich genau drauf achten und was wäre dann auch sozusagen, was würdest du dann tun?
Suizid hinterblieben, wo der Suizid schon geschehen ist.
Nee, eher, wo er sich vielleicht anbahnt. Weil du hast ja gesagt, du hast mit deiner Mutter telefoniert und hast gar nichts gemerkt.
Ach so, ja.
Und da dachte ich mir so, vielleicht hast du durch deine ganzen Gespräche, Erfahrungen, was man tun kann, wenn man jemanden spricht oder mit dem telefoniert und dann irgendwie denkt, da könnte sowas kommen.
Da gibt es tatsächlich keinen allgemeingültigen Tipp, denn also ich frage immer alle meine Gesprächspartner, würdest du rückblicken mit dem heutigen Wissen, nach dem, was alles passiert ist, Dinge anders machen in Bezug zu dem Verstorbenen zu Lebzeiten? Und da sagen alle immer nur, ich würde ihm viel mehr sagen, wie sehr ich ihn geliebt oder wie sehr ich ihn liebe, ich würde viel mehr Zeit mit ihm verbringen, ich würde mehr dahin fahren oder so. Aber dieses für diese Situation, die du jetzt gerade meintest, da kann... Wie soll man das merken oder wie soll man da Gespür für haben? Du kannst demjenigen, der erkrankt ist, immer nur wieder anbieten oder nicht nur anbieten, sondern tatsächlich auch Worten auch Taten folgen lassen, da sein, zuhören, denjenigen in den Arm nehmen, gegebenenfalls auch an die Hand nehmen, weil die kriegen ja dann oft viele Dinge eben nicht mehr hin, weil sie zu krank sind, weil sie keinen Antrieb und eben keine Energie mehr haben. Und auch wenn die immer wieder dasselbe sagen, und ich weiß, wie anstrengend das als Angehöriger ist, wo man denkt, oh, ich kann es nicht mehr hören, meine Güte, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Einfach den Mund halten und einfach zuhören und immer demjenigen zeigen, dass man da ist und dass man auch nicht weggeht und dass man Verständnis hat für denjenigen und für die Erkrankungen. Und mehr kann man eigentlich nicht machen, denn natürlich kannst du als Angehöriger nichts tun, um das zu verhindern. Ich weiß, das ist so absurd, weil auch in jedem meiner Gespräche kommt das natürlich zum Tragen, dass wir wissen, dass du nichts tun kannst als Außenstehender. Okay, vielleicht hätte man es in dem Moment aufschieben können. Dann hätte derjenige es aber vielleicht 2 Tage später oder 3 Stunden später oder so oder 2 Monate später nochmal gemacht. Du kannst es nicht verhindern. Aber auch da erwische ich mich selber, dass ich denke, obwohl ich dieses Wissen habe und das tatsächlich absolut glaube, also ich weiß, dass das so ist, habe ich trotzdem wieder diesen Teufel, der auf meiner Schulter sitzt und der denkt, ja, aber vielleicht in diesem einen Fall bei deiner Mutter, vielleicht hättest du doch irgendwas tun können. Vielleicht, weil, wie ich ja schon sagte, sie hat keine Medikamente genommen, sie war nicht in stationärer Behandlung. Und deswegen denke ich, aber wenn ich sie da nur hätte überzeugen können oder wenn ich doch dies nur gemacht hätte, obwohl ich weiß, nein, selbst wenn ich das alles versucht hätte, ich hätte es nicht verhindern können, aber trotzdem macht mich das verrückt.
Weil aber ich denke, du weißt, dass du es nicht verhindern konntest?
Ja.
Das heißt, selbst wenn du so diesen ganz kleinen Mann in deinem Ohr hörst und sagst, okay, wenn sie jetzt antidepressive Therapie gehabt hätte und wenn sie jetzt wirklich da vielleicht auch noch mal mehr psychotherapeutisch gearbeitet hätte, dann hätte sie sich vielleicht trotzdem depressiv gefühlt oder wäre in so Phasen gerutscht, aber hätte sich zumindest final nicht umgebracht.
Naja, das kann ich natürlich nicht sagen, aber dann hätte ich zumindest das Wissen, okay, sie hat wirklich alles, man hat alles versucht. Es gibt die Geschichten, die ich höre, wo die sind austherapiert. Und da denke ich immer, da könnte ich als Angehöriger, also man natürlich wird man das nie akzept oder nie verarbeiten können, so in dem Sinne. Aber da würde es, dann ist es ja offensichtlich. Alle Ärzte haben alles gegeben, Medikamente, Klinikaufenthalte, Psychotherapeuten, Psychiater, keine Ahnung. Alle haben alles versucht und nichts hat geholfen. Die waren einfach austherapiert. Und dann ist das für mich logisch, dass die sich dann umbringen. Weil die natürlich diese Qualen nicht mehr aushalten wollen. Das war im Fall meiner Mutter aber nicht so. Und das war in ganz vielen Fällen nicht so. Und das ist das, was uns verrückt macht, weil man denkt, ach.
Ja, ich würde da gleich nochmal einen Satz zu sagen, aber ich muss mir jetzt gerade nochmal Waldmeister einprobierenderweise einschenken.
Ist voll lecker.
Genau.
Ich bin gleich schon wieder
dann,
fertig hier.
Ja. Hören wir uns gleich wieder.
Ja.
So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen, liebe Podcast-Communities. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass wir uns nicht entscheiden können, ob Himbeer oder Waldmeister besser ist.
Mischen sollte man, glaube ich, nicht.
Nee, das glaube ich
nee,
ja
das
glaub
auch. Ich nicht. Nee, entweder oder.
Was ich noch mal ganz grundlegend zu deiner Aussage von vorhin noch sagen wollte, weil du sagtest, dass zum Beispiel Menschen, die sich umgebracht haben, dann auch in oder die auch in der Klinik waren, dass das die Ärzte nicht gesehen haben, die Pfleger nicht gesehen haben, die Angehörigen nicht gesehen haben, die Therapeuten nicht gesehen haben und so.
Das meinst du, halt, dass sie so suizidal waren oder was?
Ja, dass sie suizidal waren oder dass sie sich dann auch am Ende tatsächlich auch umgebracht haben. Ne?
Ja.
Da ist halt das Fach Psychiatrie halt einfach so schwierig abzubilden, dass man, wenn man sagen würde, okay, hat er jetzt einen Beinbruch oder hat er keinen? Ja, dann macht man ein Röntgen, dann sehen wir es. Aber ob jemand sich umbringen will oder nächste Woche umbringen will, das steht ja, also das ist ja eine freie Entscheidung am Ende. Und da ist es tatsächlich auch so, dass wir oft dann auch zu dem Schluss kommen, so hart und bescheuert es klingt, aber wir können halt nicht alle retten. Also wir versuchen es und bieten allen alle Möglichkeiten an und versuchen dann halt auch von den Gesprächen und auch so von den Möglichkeiten, also ich spreche natürlich für mich, meine Klinik oder meinen Berufsstand vielleicht so ein bisschen, klar gibt es überall schwarze Schafe, keine Ahnung, gibt es wahrscheinlich auch Pflegekräfte oder Ärzte, die gar keinen Bock haben oder so und dann sagen, ja, mir egal, aber das ist ja unsere Profession sozusagen und natürlich versucht man das, aber wir können halt nicht hinter die Stirn gucken. Es ist halt einfach nicht möglich.
Das stimmt, aber ist es nicht eine Alarmglocke, die angeht, wenn genau das eintritt, was ich eben auch von meiner Mutter beschrieben habe, also wenn jemand, es landet ja nur jemand bei euch, also das kannst du gleich nochmal erklären. Also gut, aber ihr habt ja auch die Fälle, die hierher kommen, weil sie suizidal sind.
Genau.
Hochgradig suizidal, also suizidgefährdet. Und wenn die hierher kommen und dann tritt irgendwann eine merkliche Besserung ein, ist das für euch nicht dann ein Alarm? Oder denkt ihr?
Das kommt auf den Patienten an. Also das, zum einen kommt es erstmal auf den Patienten an, aber wenn die, ich sage immer, man sollte sich vielleicht, also so, das ist so, ich bin immer ein Freund von Einfachheit, so ein bisschen, zum Verständnis und die Einfachheit des Verständnisses, wenn jemand sagt, es ginge ihm besser und er geht jetzt mal wieder spazieren oder er hat wieder den Antrieb, natürlich ist das dann genau die Alarmglocke, die bei mir halt ganz laut schrillt.
Ja.
Ja. Also das ist schon der Punkt. Und andere Leute würden vielleicht, die keine Ahnung haben, sagen, hey cool, dem geht's besser oder so. Ja. Aber das klinische Setting ist halt immer ein Setting, was halt total kontrolliert ist. Und mit Kontrolle meine ich halt wirklich, wir haben ja Essen auf Uhrzeiten, wir haben Medikamente auf Uhrzeiten, Therapien auf Uhrzeiten. Die müssen theoretisch bei uns am Stationszimmer vorbeilaufen, bei einer offenen Tür natürlich. Also das ist ja immer wieder so das, was man dann auch von den Psychiatrie-Bäschern sozusagen hört. Ja, wir haben eine offene Station, die Tür ist offen. Mhm. Und die laufen dann am Stationszimmer vorbei und grüßen uns vielleicht und so. Und wenn dann einer vorbeiläuft, wo ich genau weiß, oh, da frage ich nochmal nach. Wo gehen sie denn hin? Kommt ein Angehöriger mit? Sind sie alleine? Wo wollen sie denn genau hin? Und so weiter und so fort. Da geht es natürlich auch an. Aber auch da kann dann halt auch das genau untergehen. Weil jemand, der vielleicht auch einfach sich fitter fühlt oder wieder der Antrieb zurückkommt und einfach sagt, das ist ja jetzt nicht ein Mensch, der gegen seinen Willen mit, ich sag's jetzt so böse, einfach um es verständlich zu machen, mit Medikamenten vollgepumpt bei uns irgendwo weggeschlossen wird. Mhm. Sondern das ist ja ein Mensch, der einfach einen freien Willen hat, dem ging's schlecht, dem geht's jetzt besser. und der ist auf einer offenen Station, vielleicht auch nicht mehr lange, weil es ihm eben besser geht, und dann geht der halt in den Ausgang und in den Supermarkt. Und ob der jetzt vorhat, in den Supermarkt zu gehen oder vorhat, sich vom nächsten Hochhaus zu stürzen, sehe ich ihm nicht an. Und wenn er zu mir sagt, nee, alles gut, tschüss, viel Spaß. was soll ich, also ich meine, ich kann, ich, und dann kommt der Spruch, ich kann nicht alle retten. Ich versuche es, aber es geht halt nicht. Jeder hat seinen freien Willen.
Ja, und auch da ist es ja eben wieder bei der besagten Krebserkrankung, jeder Verlauf ist ja auch anders. Ne? Man kann, es gibt keine Schablone, es gibt keine Blaupause, die auch ihr nicht anwenden könnt. Ja, genau, deswegen.
Aber ich wollte so als letzten Satz sozusagen, um dann auch deine Fragen zu beantworten, wollte ich nochmal sagen, dass halt an dem Thema Depression und gerade auch bei der bei den Medikamenten, also die Entwicklung der Medikamente sozusagen einfach so auch fortschreitend ist, dass es immer bessere Medikamente auch gibt. Und das ist halt auch, also jetzt ganz aktuell ist jetzt zum Beispiel Ketamin auch wieder ein Thema bei großen Majordepressionen, dass Ketamin auch gegeben wird in bestimmten
Matthew Dosen. Perry zum Beispiel, dem wurde das doch sogar, der hat das per, in wie sag mal schnell, hier, Infusion bekommen sogar, ne?
Genau, wir zum Beispiel haben das über eine Nasenapplikation, also es ist wie so ein Nasenspray wird das gegeben.
Ja.
Und das hat große Erfolge, sowas. Also das heißt, es diese Entwicklung, die antidepressive, medikamentöse Entwicklung bleibt halt nicht stehen. Also es gibt halt immer mehr. Oder was halt auch zum Beispiel ist, das ist wahrscheinlich genauso gut, wie es verschrien ist, aber es gibt schon seit so den 20er, 30er, 40er Jahren das Thema EKT, also Elektrokrampftherapie, Stromstöße, die in den Kopf gegeben werden, also kontrolliert natürlich und unter Narkose. Und dass das halt auch vielen, nicht allen, aber vielen auch helfen kann. Und das halt oft auch von Kliniken gemacht wird, die sagen, okay, wir sind jetzt auch medikamentös ein bisschen austherapiert, aber wir haben das noch als Mittel zur Wahl. Das bieten nicht alle Kliniken an. Aber das hat auch, wie gesagt, nicht bei allen, aber es hat auch echt gute Erfolgschancen.
Ja, habe ich auch schon gehört.
Also ich will damit nur sagen, also sozusagen dafür Werbung machen, dass wir einfach viele Möglichkeiten haben.
Ja.
Und dass wir, dass einfach die Leute auch immer wieder, wenn sie was haben, sich schlecht fühlen, auch zu uns kommen können. Und man, auch das muss ich auch immer wieder sagen, das habe ich mit Patienten ganz oft das Thema, aber auch mit anderen, die ich auch im Rahmen des Podcasts in Kontakt habe. Ihr habt freie Arztwahl. Klar seid ihr sozusagen Postleitzahlen gebunden an eine bestimmte Psychiatrie, aber wenn euch da die Nasen nicht passen, der Arzt, die Pflegekräfte, die Station, die Umgebung, die Räumlichkeiten, ihr könnt euch über Wartelisten immer in andere Kliniken begeben.
Mhm.
Und dann könnt ihr halt auch dahin gehen, wo ihr glaubt, dass es euch hilft. Das ist jedem freigestellt.
Das stimmt, aber wo du besagte Wartelisten ansprichst, das ist halt das Grundproblem. Ne? Ich meine, da müssen wir jetzt gar nicht von Anfang, aber auch was Psychotherapeuten oder Psychiater oder so angehen, das ist ja ein Irrsinn. Ne? Und die Geschichten höre ich halt auch, dass wirklich die so hochgradig suizidgefährdet sind und wirklich sich Hilfe holen möchten. Ich habe auch schon die Fälle gehört, die sind dann an Kliniken abgewiesen worden. Ne? Das, und dann haben sie sich umgebracht. Also es ist wirklich...
Das ist halt auch, da hatte ich auch mit einer... Ja, da ging es nicht um Depressionen, aber da ist ja auch immer die Frage, was glauben Sie, also der Patient, was glauben Sie, was Ihnen in dem Moment hilft, wenn Sie aufgenommen werden wollen?
Mhm.
Muss es die Aufnahme sein? Geht es um das Gespräch? Ist es der Kontakt? Ist es allein der Aufwand, in die Klinik zu fahren? Würde es wirklich helfen, jetzt in einem fremden Bett zu schlafen? Und da finde ich, soll jeder mit seiner letzten Kraft, wie auch immer es ihm geht, ganz klar definieren, auch im Gespräch sagen, nein, ich möchte das und das.
Mhm.
Und wenn dann der Arzt zum Beispiel sagt, ja, wir sind relativ voll und Sie kriegen ein Flurbett, aber wenn deine Idee ist, dass ich heute Nacht dringend in einem Krankenhausbett liegen muss, dann argumentiert das auch so.
Mhm. Und
sagt, nein, ich möchte aufgenommen werden.
Naja. Mhm.
Das ist wirklich wichtig, dass das auch im Gespräch durchkommt, mitten in der Nacht um 3 Uhr bei einem Arzt, der Bereitschaft hat und halb verschlafen ist.
Mhm.
Das ist wichtig, dass man das,
das
ganz klar adäquat sagt. Und wenn der Arzt sagt, nee, aber nehmen Sie lieber hier noch ein Notfallmedikament und kommen Sie morgen früh um 8 wieder. Und wenn ich mir dann denke, ja, das kriege ich vielleicht hin, dann mach halt das.
Ja.
Aber argumentieren und reden, das ist halt schwierig. Vielleicht, was es vielleicht helfen würde, das war so eine spleenige Idee, die ich mal hatte, ist, dass man sich so eine Art für sich so einen eigenen Vertrag aufsetzt, beziehungsweise so einen Ablauf aufsetzt, dass wenn es mir schlecht geht, möchte ich das und das.
Mhm.
Und dann mit meiner eigenen Unterschrift, nur für mich selber. Mhm. Also es ist wie so eine, ja, wie bei so einem Vormund, nur für sich, so ein Notfallplan. Mhm. Und dass ich dann aber weiß, wenn es mir schlecht geht, ziehe ich den aus der Tasche und sage, das ist eigentlich das, was ich möchte, wenn meine Gedanken klar sind und nicht krank sind. Mhm. Und dann kann ich mich an meinem eigenen Geschriebenen festhalten. Mhm.
Das stimmt. Vielleicht was mir gerade einfällt, die Frage, müsst ihr im Zuge eurer Ausbildung, habt ihr auch so eine Art psychologische Bereich, den ihr da irgendwie, in dem ihr ausgebildet werdet?
Also wir haben das Thema Psychiatrie.
Ja.
Also das heißt, die Pathologie, die dahinter steckt, also die Krankheiten, dann grob, wie die behandelt werden. Das ist aber kein ganz großes Thema, muss man sagen. Ich meine, wir haben eine 3-Jahres-Ausbildung. Mhm. Gerade jetzt, wo sie generalisiert wurde, ist es nochmal mehr problematisch.
Okay.
Und dann muss man sich halt überlegen, wo man später mit der Ausbildung halt hingeht.
Ja, das stimmt.
Und wenn man dann dorthin kommt, dann wird einem sozusagen schon fast mit der Brechstange klargemacht, hier musst du dich jetzt für dein Fach weiterbilden. Mhm. Also du musst jetzt anfangen, check alle Medikamente, also im Sinne von, was ist was. Mhm. Setz dich nochmal mit den Krankheiten auseinander, geh bei Gesprächen mit, guck dir alles an. Und dann lernt man sozusagen mit so einer kleinen Basis, die man bekommen hat, dann eigentlich das Laufen erst sozusagen.
Learning by doing, ja.
Aber es gibt natürlich auch die Fachweiterbildung, die gehen 2 Jahre, aber das kann man halt erst nach einer bestimmten Zeit machen und dann kann man sich halt spezialisieren. Und dann muss man sich aber auch klar sein, was man machen will. Ne? Also wenn ich jetzt, ist ja auch grob, wenn ich in der Bank arbeite, gehe ich jetzt in die Baufinanzierung oder gehe ich in die Kreditvergabe oder so irgendwas, sondern man muss sich halt überlegen, was man machen will und dann spezialisiert man sich in eine Richtung.
Ja, ja, aber die Frage kam mir nur gerade so, weil ich meine, ihr werdet ja wirklich dann, also ihr kriegt die Patienten ja viel vom zeitlichen, von der Zeit her viel mehr mit als der Therapeut, den sie vielleicht einmal in der Woche, wo sie dann hingehen oder so. Und ihr könntet natürlich viel mehr aufschnappen oder dem ansehen oder mitkriegen, wenn ihr halt informiert seid, ne? Sagen wir mal so, wenn ihr wisst, was ihr da seht.
Ja, aber auch nur, wenn sie halt stationär sind. Das ist kein, also, weil der Therapeut, wenn der die einmal die Woche sieht, dann sind die ja theoretisch in Anführungsstrichen so gesund, dass sie halt nicht stationär sein müssen. Und klar.
Okay, ja, das war jetzt nur ein Beispiel. Ja. Ich habe gar keine Ahnung, wie oft die den Therapeuten sehen, wenn die hier stationär sind.
Nee, es geht eher darum, dass wenn die, das ist ganz allgemein, vielleicht auch interessant für deine Zuhörer, die sagt immer, was bringt mir denn so eine Psychiatrie? Was soll das eigentlich? Was machen die hier und so weiter und so fort? Zunächst einmal ist man in einem Setting, wo man nicht zu Hause ist.
Ja.
Das macht erstmal schon mal Sinn, weil zu Hause ging es einem ja schlecht.
Ja.
Und dann hat man hier die Zeit und man kann sich hier die Zeit nehmen, wie man sie braucht. Und ich kenne wirklich alle Extrembeispiele von Zeit nehmen sozusagen, dass man halt auch sagt, okay, ich brauche die Zeit und muss mich so und so verhalten und das kann ich mir hier auch nehmen. Hier muss ich mich nicht drum kümmern, ob was zu essen für meine Kinder auf dem Tisch steht. Hier muss ich nicht einkaufen gehen. Hier muss ich nicht irgendwie gucken, dass alle gewaschen und dass die Bude sauber geputzt ist. Sondern ich kann nur ich selber sein. Ich, wie ich es gern hätte, mit einem Buch in der Hand oder mit einem Wochenplan für einen Therapeuten oder im schlimmsten Fall abends mit einer Runde Netflix. Mhm. Aber ich kann hier erstmal ich sein und die Zeit kann man sich hier nehmen. Das klingt zwar so banal, ist aber für viele erstmal eine Entlastung, wenn sie das verspüren. Ja, das glaub ich. Und on top kommt natürlich dann diese ganze psychiatrische Möglichkeit, halt hier sich auch therapeutisch dann auch gesunden zu lassen, sozusagen mit Visiten, mit Medikamenten, mit Therapien in jeglicher Form.
Wie lange machst du den, übst du den Beruf schon aus?
Ich bin examiniert worden 2002. Das heißt, es sind jetzt 22 Jahre. Davor hatte ich 3 Jahre Ausbildung und dafür ein Jahr Zivi auf einer inneren. Und ich bin, seitdem ich sozusagen aus der Schule rausgefallen bin, also aus der Krankenpflegeschule rausgefallen bin, bin ich Pfleger in der Psychiatrie.
Und wie viele Suizide hast du miterleben müssen?
Also Suizide.
Also hier jetzt, ne, meine ich.
Ja, in der Psychiatrie selber.
Im Beruf.
Genau, im Beruf. Ja. Ich würde, wenn ich sagen würde, die Suizide, die ich tatsächlich gesehen habe, also im Sinne von, ich war dabei bei der Reanimation, ich war mit vor Ort, wo das passiert ist, dann sind das vielleicht 5, 6. Aber von denen, wo man hört, und das ist ja so eine Dunkelziffer, also was heißt Dunkelziffer, aber wenn man sagt, okay, auf der Nachbarstation hat sich gestern einer umgebracht. Oh, den Patienten kannte ich ja auch, weil der war ja 3 Wochen auch mal bei uns vor einem Jahr oder so. Oder man hört zum Beispiel jemanden, wo man sagt, hey, der ist letzte Woche jetzt entlassen worden und dann, hat sich jetzt dann umgebracht.
Genau.
Das habe ich, also keine Ahnung, vielleicht in den 22 Jahren, vielleicht 80, 90, 100.
Ja, schon. Ja.
Also das ist dann halt auch so dieser, wie wir vorhin mit diesen sechs Angehörigen gesprochen haben, so der Dunstkreis, den man dann halt mitbekommt von, ach ja, den kenne ich ja und hat er dann gemacht. Das ist auf jeden Fall.
Ja, und die, die du jetzt dann live oder sagen wir mal hautnah hier vor Ort miterlebt hast, waren die, habt ihr die, kamen die aus dem, also habt ihr in dem Moment damit gerechnet? Hat euch das gewundert?
Nee, eigentlich rechnet man da. Also man rechnet, wie man so schön sagt, man rechnet latent damit, dass das passieren kann, aber der Moment auf keinen Fall.
Okay.
Also das ist, und dann ist auch immer dieses Wie, ne? Also bei dem einen sagt man dann, ich glaube, der wollte sich irgendwie die Pulsadern aufschneiden und dann hat er sich aber doch ins Bad gehängt. Also so dieses, dass man auf bestimmte Dinge achtet, darum geht's.
Ja,
ne? Dass man sagt, okay, der hat jetzt geguckt, dass da keine scharfen Messer oder dass man dann so ein bisschen guckt, dass das nicht dabei ist. Aber dann ist trotzdem was ganz anderes passiert. Und dann, da steckt man halt überhaupt gar nicht drin.
Okay. Ja, soll ich mal mit meinen Fragen
gehen?
Dafür muss die alte Frau die Brille aufsetzen. Ich stell die einfach durcheinander. Ich stelle die jetzt so, wie ich sie, also in no particular order stelle ich die.
Jawohl.
Wie suizidgefährdet muss man sein, bevor ein stationärer Aufenthalt sinnvoll ist? Das, die Frage kann man gar nicht beantworten, weil suizidgefährdet ist ja suizidgefährdet.
Ja, wobei natürlich da auch dieses Reinspiel, was wir jetzt schon ein paar Mal jetzt besprochen haben. Ne? Wenn ich jetzt sage, irgendwie gefällt mir mein Leben nicht und vielleicht werde ich mich, wenn dann irgendwie wieder Weihnachten ist oder wenn meine Kinder aus dem Haus sind, so wie in deinem Fall, dann werde ich mich wahrscheinlich umbringen. So jemand geht ja nicht von diesem Tag an, wo er den ersten Gedanken hat, in der Klinik. Aber wenn jemand tatsächlich, und das habe ich auch schon gehabt, gesagt, wenn ich jetzt nicht aufgenommen werde, werde ich in einer halben Stunde tot sein.
Ja.
Und das ist natürlich dann klar der Fall, dass wir dann aufnehmen.
Genau. Ja. Wie wirken Patienten, die gerade überlebt haben? Ich weiß nicht, ob es die gerade überlebt haben oder die so gerade überlebt haben. Nee, eigentlich muss es wahrscheinlich die gerade überlebt haben.
Wie die wirken?
Ja.
Da muss ich sagen, ich kann das nicht allgemein sagen. Das ist natürlich sehr schwierig, weil das jeder anders macht. Ich würde mal eine, oder wahrscheinlich zwei eher negative Sachen sagen. Wenn Leute das gemacht haben und wir dann schon in solchen Situationen sind, wie dass wir reanimieren müssen, dass was passiert ist, dass der nicht mehr bei der Sache ist oder dass er Bewusstsein hat sozusagen, dann kann ich gar nicht einschätzen, weil ich ja gar nicht im Gesprächskontakt mit dem bin und sage irgendwie
Ahnung. Irgendwann triffst du ja wieder auf die.
Ach so, das meinst du? Das
ist, nehme ich an, dass die Frage so gemeint ist.
Okay.
Weil die meisten Erfahrungen, wo ich mit Überlebenden gesprochen habe, die waren stinksauer.
Ja, also wenn die Frage jetzt dahin zielt, ob die sozusagen dankbar sind, dass sie gerettet worden sind oder so. Ich habe da eigentlich eher immer gehört, danke, dass sie mir geholfen haben.
Ich glaube, das kommt später dann irgendwann. Oder aber in dem Moment, wo sie merken, scheiße, ich habe überlebt, sind sie sauer.
Genau. Ja. Ich hatte einmal einen Fall, da war es tatsächlich ein bisschen anders. Deswegen, es gibt da keine, wie sagt man, so einen Standard für. Mhm. Das habe ich auch in einem meiner ersten Solo-Podcasts auch erzählt, ganz lange die Geschichte. Da habe ich auch, glaube ich, eine halbe Stunde für eine Geschichte erzählt, weil mich das auch so getroffen hatte. Also wer will, kann sich das gerne anhören. Weil mich das so getroffen hatte, weil da war ich gerade 3 Monate examiniert und habe dann das miterlebt.
Oh.
Und die Frau hat dann zu mir gesagt, weil es war so gewesen, die ist von einem Hausdach gesprungen, Füße zuerst 15 Meter und hat aber unten noch gelebt. Und ich hatte den Sprung nicht gesehen, aber ich war der Erste an der Unfallstelle sozusagen, weil ich hatte einen Anruf bekommen von einer Kollegin, die hat auch nur im Hof liegen sehen. Und die wusste auch nicht, was passiert war.
Ja.
Und hat dann zu mir gesagt, ey, kannst du mal runtergehen? Die liegt doch bei euch auf Station.
Ja.
Dann habe ich gesagt, ja klar, ich weiß nicht, warum die da auf dem Boden rumsitzt.
Oh.
Und dann bin ich halt da runtergegangen. Will dich jetzt an dieser Stelle von den Einzelheiten ersparen.
Nichts,
aber
was ich noch nicht gehört hätte.
Aber die hat auf jeden Fall zu mir gesagt, und dann auch um die Frage der Community zu beantworten, die hat zu mir gesagt, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. In dem Moment noch, ungefähr vielleicht 10 Minuten, bevor sie dann gestorben ist, weil die einfach ganz, ganz schlimm aussah, als sie da auf dem Boden ankam. Aber der Kopf war halt noch klar und sie guckte mich an, erkannte mich wieder und sagte, oh, ich glaube, ich habe doch
aber
einen Fehler
Aber weißt du,
gemacht.
Was das Verrückte ist? Genau das hat meine Mutter nach ihrem ersten Suizid auch gesagt. Und wir versuchen aber bis heute zu interpretieren, weil was meinte sie denn? Hat sie einen Fehler gemacht, weil sie eine falsche Methode ausgewählt hat und sie dachte ja, sie hat überlebt? Oder hat sie einen Fehler gemacht, indem sie da runtergesprungen ist?
Das hat sie mir in dem Fall nicht gesagt.
Also das wissen wir ja auch nicht, wie die das jetzt meinten. Weil in dem Moment, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, weißt du, ich meine, der Todeswunsch, der muss ja so, oder sagen wir mal, die Lebensmüdigkeit, Todeswunsch ist falsch, die Lebensmüdigkeit muss ja so groß gewesen sein, sonst hätten sie ja diesen Versuch nicht unternommen. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn sie eine halbe Stunde später gerettet wurden, dass sie dann denken, ach, Gott sei Dank bin ich noch hier. Glaube ich nicht. Ich glaube, da ist wahrscheinlich jeder stinksauer. Und dann, dass diese Dankbarkeit, die setzt dann später irgendwann ein.
Ja, denke ich auch. Mhm. Was ich immer so faszinierend finde bei so Fällen, dass dann halt immer, und das klang so ein bisschen vorhin bei deiner Geschichte auch mit dem Laptop und dann ging es doch gut und dann, dass da irgendwelche Sachen passieren, wo man denkt, doch warum, wieso denn jetzt? Mhm. Also warum? Mhm. Und in dem Falle, das kann ich auch erzählen, war es halt so gewesen, dass 2 Stunden nachdem die gestorben war, und da war ich noch auf Station, musste Berichte schreiben und dies, das, klingelt es an der Tür. Und da stand ihre Mutter davor, die war schon sehr alt, weil die Patientin war jetzt auch nicht 20, sondern die war auch schon älter als du jetzt.
Ja, und was übrigens die Hauptaltersgruppe, glaube ich, ist, ne, bei Suiziden, also so um die 60, glaube ich, ne,
tatsächlich. Genau, ja, ja. So, genau, zwischen so 45 und 60, irgendwie so. Und die hatten 12 Jahre lang keinen Kontakt gehabt. Und dann stand die vor mir und sagte, ja, die letzte Zeit, und sie hatte ja nie Kontakt, und es war am ersten Weihnachtsfeiertag gewesen, muss man auch dazu sagen. Und dann sagt sie, ja, sie hat sich jetzt mal den Mut gefasst, um dann doch nochmal den Kontakt zu ihrer Tochter zu suchen. Oh Gott. Und dann bin ich nur von der Tür weggegangen und habe gesagt, boah, da muss ich jetzt gerade mal den Arzt tun, da kann ich jetzt nicht drauf antworten. Ja. Also Sekunde eben, warten Sie mal, habe ich gesagt. Ja. Ich war komplett... Ja. Ich meine, ich war 3 Monate Pfleger gewesen. Ich war komplett out of order gewesen. Und dann gibt es eine Sache, die habe ich auch gesagt in dem Podcast, in der Folge, aber die will ich hier nochmal sagen, weil die sehr, sehr wichtig ist, finde ich. Und zwar hat mir ein alter Pfleger, der sonst ein cooler Typ war, aber manchmal auch ein bisschen drüber war, also ein Kollege von mir sozusagen aus der gleichen Station, hat mich dann zur Seite genommen und er war schon um einiges älter als ich. Also der war auch kurz vor der Pensionierung damals und so. Und dann hat er zu mir gesagt, gewöhn dich dran, das ist bei uns hier in der Psychiatrie so. Und da habe ich gesagt, und eben nicht. Wenn es hier so wäre, dass hier reihenweise die Leute sterben wie die Fliegen, weil die mir hier vom Haus da springen, sage ich, dann glaube ich es erstmal nicht, weil es ist auch nicht so, das ist eine Psychiatrie nicht. Das gehört zwar dazu, aber das ist eine Psychiatrie nicht. Und ich werde mich auf keinen Fall dran gewöhnen. Nee. Und genau so habe ich es auch gehandhabt. Es ist einfach, du kannst da nicht ab. Also ich kann da nicht. Also wenn ich da in dem Moment abstumpfen würde und würde sagen, ach komm, dann halt noch einer, egal, fahre ich den auch noch in den Keller für sie zuerst. Ja. Nee, dann wäre ich raus aus dem Job. Dann würde ich es nicht mehr machen. Nee.
Oh Gott, aber was glaubst du, wie die Mutter sich gefühlt hat? Oh Gott, wie furchtbar. Wie die sich bis heute, die lebt ja wahrscheinlich heute nicht mehr, aber wie die sich gedacht hat, ey, wenn ich nur einen Tag vorher gekommen wäre. Oh Gott, wie furchtbar. Ja, das ist das. Ach, wie traurig. Das ist furchtbar. So, schnell die nächste Frage. Wie geht das, Menschen bei Suizidgefahr in Notaufnahme abweisen? Hat jemand geschrieben.
Wie geht das?
Ja, also warum passiert das?
Also ich würde die Frage kurz beantworten. Es ist einfach so, wenn jemand vor dem Arzt steht und sagt, ich werde mich jetzt umbringen, ich habe Suizidgedanken, ich werde mich jetzt umbringen, dann darf der Arzt den gar nicht gehen lassen.
Aber ich kenne eine Geschichte, da war das so, da war derjenige Pfleger in der Psychiatrie und der war selber schwer suizidgefährdet. In dem Moment ist da hingefahren, hat gesagt, nehmt mich bitte auf, weil sonst bringe ich mich um. Dann haben die gesagt, na, du bist aber hier Personal und das dürfen wir nicht. Ja. Haben den abgewiesen, hat er sich umgebracht. Ist das so?
Ja, jein, das ist so. Das Einzige, was man hätte besser machen können in dem Moment, einfach sagen, bleib hier, setz dich hier hin. Ja. Wir rufen den Rettungswagen an und wir fahren dich klinikfremd.
Ja.
Also, wenn... Aber da muss man halt auch immer, ich kenne die Situation ja nicht. Klar. Du hast sie mir gerade das erste Mal erzählt. Es gibt viele Varianten, die da reinspielen. Es kann ja sein, dass der erbost war, dass er sagt, ihm geht's schlecht, er braucht jetzt Hilfe. Und dann hat einer gesagt, wir können dich hier nicht aufnehmen. Und dann kann es ja sein, dass er auf dem Absatz umgedreht ist und es wieder rausgelaufen.
Weiß ich auch nicht.
Ja, weiß man nicht. Nee, ne? Das muss man halt auch immer so sehen. Ne? Ja. Das ist, die Geschichte hat, die Medaille hat immer 2 Seiten. Ja. Die Geschichten haben immer mehrere Stränge. Und man muss da immer beide Seiten hören.
Ja. Wie gehst du damit um, wenn sich jemand auf Station das Leben nimmt? Oder Schrägstrich es versucht?
Ja, das ist ja theoretisch so ein bisschen so wie die Geschichte, die ich jetzt gerade auch schon so angerissen habe. Also wenn ich das so nehme, man, man sucht sich selber wahrscheinlich erstmal den Grund, so ähnlich wie du auch schon gesagt hast, wieso konnte das jetzt passieren oder wieso musste das jetzt oder warum hat er das jetzt gemacht? Und dann macht man sich auch so seine eigenen Gedanken. Klar kommt man dann oft auch an den Punkt, dass man sagt, okay, habe ich einen Fehler gemacht? Also liegt es vielleicht an mir? Also, dass ich vielleicht irgendwas gesagt, getan oder nicht getan habe?
Aber das habt ihr auch, siehst du? Ja, genau wie wir alle.
Einfach, gerade wenn es halt auch so eine persönliche Note hat. Also zum Beispiel persönliche Note meine ich, und das war gerade auch dieses Beispiel, was ich gerade erzählt hatte, dass ich an dem Tag die Frau auch betreut hatte.
Ja.
Ne, dass ich also, dass ich dachte, okay, habe ich da jetzt eingewirkt oder eben nicht eingewirkt? Das macht man sich schon. Und gerade die Sache, dass wir ja, wir sagen immer Drehtürpatienten, also 80-85% der Leute kommen ja immer und immer wieder aufgrund dessen, dass wir halt Postleitzahlen abhängig arbeiten. Ach so. Und dass natürlich die Krankheiten wie eine Psychose, wie eine Depression, wie eine bipolare Störung halt auch dafür, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gemacht oder sind, also dass sie so funktionieren, dass die Leute halt immer und immer wieder krank werden können. Also wenn man sich vorstellt, ja, dass ungefähr 3/4 der Psychosefälle, also nur um es richtig zu verstehen, 3/4 der Fälle, also jemand, der eine Psychose hat und davon 3/4, chronifiziert sich. Also das heißt, wenn die keine Tabletten nehmen, kommen die einfach immer wieder. Und da ist es halt so, dass man sich da halt auch, wenn man die Leute eher kennt, dass man sich da natürlich auch so ein bisschen die Gedanken auch macht. Gerade wenn man dann merkt, okay, das ist nicht mehr so den Herrn Schmitz, den ich einmal gesehen habe, sondern das ist der Walter von den letzten 30 Aufenthalten bei uns. Dann macht man sich natürlich eher den Kopf. Aber was ich auf jeden Fall noch sagen will, ist, dass ich für mich persönlich, und da rede ich jetzt nur für mich, dass wenn ich mir diese Fragen für mich so grob beantwortet habe und sage, okay, ich war jetzt nicht schuld, warum er es gemacht hat, kann ich nicht beantworten, weiß ich nicht, wird seinen Grund gehabt haben, dann hake ich das halt auch ab.
Aber liegt das in eurem Aufgang oder Zuständigkeitsbereich, dass du mit dem anschließend darüber sprichst oder darfst du das nicht?
Dass ich mit dem, der das gemacht hat, spreche?
Ja, also wenn der das jetzt überlebt hat. Ja, darfst du zu dem gehen und sagen, warum hast du das gemacht oder was waren die Gründe? Oder,
naja, das ist im therapeutischen Kontext wird es halt gefragt. Ne? Also ich würde jetzt nicht dahin gehen und sagen, so mit der Brechstange, weil ich es jetzt wissen will, sag mal, was ist da passiert. Nee,
natürlich, aber es kann ja sein, dass euch das verboten ist, weil der das nur in der Therapie, also nein, mit dem, also darfst du schon.
Wir haben ja sowas wie Bezugspflegekontakte, also das heißt, er kennt mich auch, ich kenne ihn in dem Falle, gerade wenn es um die Bezugspflege geht und ich dann auch im engeren Kontakt mit ihm arbeite. Und dann wird natürlich auch gefragt, wie konnte es dazu kommen? Und da geht es ja gar nicht mal darum, dass ich jetzt zum Beispiel unbedingt den Grund wissen will, warum es dann in dem Moment passiert ist, sondern es geht mir darum, dass so die Vorgeschichte, dass man zum Beispiel sagt, okay, der Tag war scheiße gelaufen, was hätte man an dem Tag besser machen können, dass sie dann darauf gekommen sind, sowas zu tun? Oder in der Planung vor, das ist dann...
Ja. Kannst du da irgendeine verallgemeinernde Antwort drauf geben, was viele von denen geantwortet haben, die dann was haben die geantwortet, wenn du gefragt hast, was war denn los? Oder warum ist es so schlimm? Oder was hat dazu geführt jetzt? Gibt es etwas, was viele, eine Antwort, die immer wiederkehrt? Statt einfach nur, ich konnte nicht mehr oder ich...
Ich glaube doch, dass ich würde diese Antwort, ich konnte nicht mehr, würde ich gar nicht so kleinreden.
Nee, ich weiß, das ist
das, was ich in meiner Antwort halt auch sagen würde. Das ist halt, sie konnten halt nicht mehr. Es war halt nicht mehr aushaltbar, der Zustand, den sie hatten. Ja, genau. Und daran wollten sie was ändern. Genau. Und sie hatten halt noch die Kraft und den Antrieb, dann in dem Moment zu tun.
Ja, genau. Und das passt ja auch zu dem, ich sage immer, oder ich mache eine riesen Unterscheidung zwischen, die wollen in dem Moment nicht tot sein, aber sie können halt so das Leben nicht mehr aushalten. Genau. Ne? Und ich finde, das ist ein Riesenunterschied.
Genau, das ist richtig. Genau. Ich brauche ganz kurz was zu trinken, dann beantworte ich die nächste Frage. Ja. Warum wollte ich fragen, warum ist diese Mischung hier in meinem Glas jetzt, wenn wir jetzt gerade weitermachen, warum ist die so dünn?
Weil ich dir nachgeschenkt habe und du das noch nicht mit Sirup getoppt hast.
Okay.
Ja, war noch ein Rest drin und ich habe es schon wieder nachgeschenkt.
Alles klar.
Ja, mir ist jetzt gerade eine Zwischenfrage eingefallen und zwar, würdest du, oder was sagst du, wie groß ist der Prozentsatz der Depressionen, die wirklich behandelbar sind? Weil man sagt ja, Depressionen sind behandel- oder ja, heilbar vielleicht nicht, aber behandelbar. Also oder wie groß oder wie klein ist der Prozentsatz derer, die wirklich austherapiert sind, die, wo es keinen anderen, keine Lösung mehr gibt, keinen Ansatz mehr gibt? Aus deiner Erfahrung?
Ich kann da, also muss ich dazu sagen, weil ich habe jetzt keine Studie vorrätig.
Nee, ich auch nicht. Von deinem Gefühl her.
Von meinem Gefühl her. Also von meinem Herzen her will ich natürlich 100% der Depressiven helfen. Also das, ohne jetzt irgendwie Werbung für irgendeinen Berufsstand zu machen. Aber wenn ich dieses Gefühl dazu nicht hätte und sage, ich kann ihnen irgendwie versuchen zu helfen, dann bräuchte ich, glaube ich, den Job nicht machen.
Na, du weißt ja auch nicht, welcher von denen halt nicht behandelbar ist. Genau. Das weißt du ja nicht, aber genau, zum Glück.
Und aber es gibt doch immer wieder Leute, die zu uns kommen, wo ich sozusagen die Klaviatur der Antidepressiva in der Anamnese einmal hoch und runter lese. Also soll bedeuten, jetzt auf Deutsch übersetzt, die hatten alles schon mal gehabt und irgendwie hat nichts geholfen. Beziehungsweise sie haben aktuell ziemlich viel und nichts hilft. Und dann gibt es halt Möglichkeiten wie zum Beispiel EKT, wo man dann sagt, okay, da kann man vielleicht nochmal probieren. Oder jetzt auch, ohne dafür große Werbung zu machen, aber es hilft tatsächlich ganz gut. Das Ketamin ist eine gute Variante. Mhm. Aber dann gibt es doch immer wieder Leute, die halt dann auch mit, nicht nur mit einer reinen Depression, wie man sich vorstellt, also gibt dann halt auch zum Beispiel Depressionen mit wahnhaften Anteilen, also Leute, die dann halt auch so psychotische Halluzinationen dazu haben oder so, was halt auch noch dazu gehört. Und wenn diese Leute dann wirklich auch alles ausprobiert haben und so weiter und so fort, dann und dann vielleicht auch einen Suizid dann in dem Rahmen machen, das sind nicht viele.
Nee, also das würde ich auch denken.
Also das sind wirklich nicht viele. Mhm. Also dass wir sozusagen auf die Kurve gucken und sagen, boah, jetzt wissen wir aber auch nicht mehr weiter. Das habe ich vielleicht 3, 4, 5 Mal in 20 Jahren gesehen, aber mehr ist es nicht. Mhm. Also wir haben immer noch eine Antwort. Und man muss auch dazu sagen, Das klingt jetzt so ein bisschen blöde, aber das Konzept der Psychiatrie ist dafür gemacht, dass wir Leuten helfen wollen. Also es ist nicht so wie bei einem Onkologen, der dann sagt, okay, wir geben jetzt noch ein bisschen Zytostatika und dann wird der Krebs trotzdem wachsen und sie sind in 3 Jahren tot. Sondern wir gehen immer davon aus, dass wir eigentlich den Fall mit unseren Möglichkeiten wieder so ein bisschen gerade biegen können. Und dass wir Leuten Therapien anbieten können, dass wir Medikamente anbieten können. Und es ist auch oft so, wenn man jetzt von der Depression weggeht, aber auch bei der Psychose ist es oft so, dass halt auch diese Rückfälle manchmal auch so hausgemacht sind. Ne? Dann haben die Leute die Tabletten weggelassen. Ja. Und hat man bei Depressionen natürlich auch. Und dann sind sie in ein Loch gefallen oder die Psychose kam wieder oder die Manie kam wieder oder. Und dann denkt man dann halt auch immer so, jo, ich verstehe, dass diese Medikamente einen vielleicht auch so ein bisschen blockieren oder bremsen oder dass man das als unangenehm empfinden kann. Manche finden das ja sehr toll. Also muss man auch dazu sagen, gibt ja Leute, die die Medikamente richtig feiern, also weil die halt einfach gut helfen.
Ja.
Gibt aber auch immer wieder welche, die dann auch mal sagen, oder auch mit den Nebenwirkungen kann ich nicht so umgehen.
Ja.
Und dann ist das Problem halt in Anführungsstrichen hausgemacht.
Ja, ja. Mhm. Ja, klar. Mhm. Nächste Frage, hat mit Suizid nichts zu tun, aber ist es ruhig oder laut in der Psychiatrie?
Ruhig oder laut?
Ja, so aus Filmen kennt man ja immer, dass da den ganzen Tag alle rumschreien.
Also ich würde sagen, auf den offenen Stationen ist es per se erstmal ruhig, auf jeden Fall. Und auf den geschlossenen Stationen kann es auch mal laut sein, abhängig des Klientels.
Ja.
Also da kommt es ganz drauf an, was für ein Klientel da ist. Und also
aber wieso ist das abhängig vom Klientel? Ist das nicht abhängig von der Erkrankung?
Naja, das würde ich jetzt, ich sag mal, Klientel/Erkrankung ist wahrscheinlich so, wie ich das im Sprech sozusagen immer gleich meine. Also Klientel ist für uns, wir haben depressives Klientel oder psychotisches Klientel.
Ach so, ich habe jetzt Klientel, ist in meiner Welt so, okay, genau. Drogenabhängige oder nee, keine Ahnung.
Genau, also es kommt drauf an, welche Krankheit da kommt. Aber also um vielleicht da mal das, die Antwort mit noch ein bisschen oder die Frage mit noch ein bisschen mehr Inhalt zu füllen. Also gerade die Drogenabhängigen, wenn die einen extremst hohen Suchtdruck haben, also dass die wirklich merken, okay, ich bin jetzt hier irgendwie auf einer geschlossenen Fest und ich kriege gerade meinen Stoff nicht, egal was es ist. Und damit meine ich von Nikotin ganz unten in der Reihe bis hin zu Heroin und Kokain und Amphetamin und aber auch Alkohol gehört dazu, dass die dann ziemlich laut werden können. Und dass das dann auch ein ziemlich schwieriges Klientel ist, weil man dann sagt, okay, wir haben hier so Medikamente, die können ihnen helfen oder die können vielleicht auch so diesen Suchtdruck wegnehmen. Aber wenn ich sage jetzt mal als Beispiel, wenn ein Alkoholiker raus will und sich einfach die nächste Flasche Wodka kaufen will und wir halten den fest, weil wir es halt aufgrund von Paragraphen in dem Moment dürfen oder vielleicht auch besser sollen, weil es ihm halt auch körperlich nicht so besonders gut geht, dem Alkoholiker, dann kann das schon mal laut werden, ja.
Ja, das glaube ich. Wie erleben Pfleger einen akut suizidalen Menschen, der eingewiesen wird? Kann man wahrscheinlich auch nicht verallgemeinern, ne?
Nee, aber also man sollte, also für, wenn ich an denke, was meine Arbeit ist, ich muss auf jeden Fall nach dem gucken. Gerade wenn er auch mit einer akuten Suizidalität reinkommt zu uns, dann ist es ja auch die Frage, wo geht er erstmal hin? Wenn er, das kann, er kann auch auf einer offenen sein. Da gibt es dann sowas wie Antisuizidpakte, die man dann halt auch mit den Ärzten macht, dass der dann sagt, hey, okay, ich fühle mich jetzt hier so sicher oder zumindest für heute Nacht oder für die nächsten 3 Stunden so sicher, dass ich mich in den nächsten 3 Stunden heute Nacht oder bis nächste Woche nicht umbringe. Das heißt, das wird schon gemacht. Wenn einer aber nicht mehr gut steuerbar ist oder selber sagt, okay, ich kann für nichts garantieren und ich weiß nicht, ob ich mich jetzt umbringe, dann ist halt die Situation, dass man halt ihn viel öfter aufsucht, beziehungsweise im extremsten Fall er auch in so eine Art Isolationszimmer kommt oder so eine Observanzzimmer kommt, dass man ihn also wirklich durch eine Glasscheibe face-to-face sieht. Und das sind dann halt auch Räume, die soll man sich jetzt nicht so katastrophal wie in einem Film vorstellen. Also das ist jetzt nicht eine Gummizelle oder so irgendwas. Da steht auch ein Krankenbett drin. Aber natürlich sind da dann halt keine frei hängenden Kabel oder sind dann halt auch jetzt nicht alle Steckdosen offen. Und in der Dusche ist vielleicht jetzt auch kein Vorhang drin oder so. Mhm. Das ist schon so, aber es ist jetzt nicht so, dass wir jemanden dann nackt in eine Gummizelle sperren, was ja auch immer so ein bisschen so die Diskussion ist. Aber wenn einer überhaupt nicht mehr steuerungsfähig ist, dann ist das halt das, was wir machen. Und dann, aber dass man erkennt, also dass man sagt, okay, also der Typ, so wie der da rumläuft oder die Frau, die da rumsteht, wird sich in den nächsten 20 Minuten umbringen. Das,
nee, aber kann man so verallgemeinern sagen, oder dass ein Großteil von denen, keine Ahnung, sind eher ruhig und lethargisch oder diese, oder kann man, das kann man wahrscheinlich gar nichts sagen, ist jeder anders, ne?
Nee, also ich glaube nicht, dass zum Beispiel lethargische Patienten, die wirklich sagen, also die liegen die ganze Zeit im Bett und auf einmal stehen sie auf und bringen sich um, das ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Also jemand, der so schon noch am Rumlaufen und noch wach und so, das schon. Also ich würde jetzt, wenn jemand so im Halbschlaf ist, dann fehlt einem auch die Energie, solche Dinge
zu tun. Ja, genau, das haben wir ja vorhin auch schon erwähnt. Aber da gibt es nicht so eine Sache, so die sind, keine Ahnung, sehr aufgebracht oder da gibt es nichts, was viele von denen so haben. Da ist jeder anders.
Mhm. Aber ich glaube auch, das wirst du aus deinem Buch und deinen Geschichten oder auch von deiner Mutter, du kriegst es halt einfach nicht mit. Du kriegst es halt einfach nicht mit. Nee. Wenn die Leute was vorhaben, gerade wenn es bilanziert ist.
Ja. Genau, ich weiß gar nicht, ich habe noch nicht mitgezählt, aber ich habe das Gefühl, dass mindestens die Hälfte der Geschichten, die ich zu hören kriege, das völlig aus dem Nichts kam. Das heißt, die waren auch vorher noch nicht mal merklich, antriebslos, niedergeschlagen, nichts. Die waren fröhlich, lebenslustig und dann völlig aus dem Nichts. Und da gab es keine Insolvenz, das Liebeskummer, nichts, sondern einfach. Und die müssen ja erkranken. Also würdest du das unterschreiben, dass eigentlich jeder Suizid oder es nimmt sich nur jemand das Leben, der auch auf irgendeine Art und Weise an einer Depression erkrankt war?
Nö. Nee? Würde ich jetzt so nicht sagen. Also wenn jemand zum Äußersten getrieben ist, ich meine, da kommen mir tatsächlich viele Gedanken in den Kopf, ich will fast keinen aussprechen, aber keine Ahnung, ein Soldat im Ukraine-Krieg, der irgendwie so und so viele Leute erschossen hat und der sagt, ich kann damit nicht umgehen, dass ich Leute umgebracht habe, der muss ja keine Depression haben, dass er sich selber dann die Waffe an den Kopf setzt.
Ja, vielleicht ist das auch die falsche Formulierung, ja, keine Ahnung, weil es gibt ja viele, die das nicht tun. Und was ist dann mit denen, die das tun? Es muss ja irgendeine Grundvoraussetzung des Charakters, kann man ja nicht sagen, aber der verarbeitet das einfach.
Struktur oder so.
Ja, genau.
Persönlichkeitsstruktur. Das ist ja eine Frage der gesellschaftlichen Norm, ne? Wenn jetzt jemand zum Beispiel sehr christlich, also wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, das ist ja total fiktiv und vollkommen aus der Luft gegriffen, aber wenn ich jetzt bei dem Beispiel bleibe, vielleicht ist das ein sehr christlicher Mensch gewesen, der gesagt hat, töten steht eigentlich nicht auf meiner Agenda und ich habe es trotzdem gemacht, dann ist das mein Grund, aber der hat dann einen Grund gefunden, sich selber hinzurichten sozusagen, aber das hat ja nichts Pathologisches in dem Sinne. Ja?
Ja.
Genauso genommen kann aber auch einer zum Beispiel, der zum Beispiel in der Psychose zum Beispiel, wenn der sich total verfolgt fühlt vom CIA und sagt, okay, ich halte es gar nicht aus, also was total aus der Luft gegriffen wäre oder irgendwie sich gedroht von irgendwas fühlt und er sagt, okay, ich bringe mich jetzt einfach um, weil dann bin ich weg und dann springe ich halt hier runter. Dann hat er sich auch umgebracht. Oder jemand, der in der Psychose glaubt, der könnte fliegen und springt irgendwo runter. Dann hat er sich auch umgebracht. Ja. Aber es hat halt, also es hat dann keinen depressiven Hintergrund. Ne?
Ja. Gibt es die Männer mit der weißen Jacke wirklich?
Ja, nur dass sie meistens keine weiße Jacke anhaben.
Ich glaube, es ist eher gemeint, dass die die weiße Jacke dabei haben. Ich glaube, das ist diese Zwacksjacke gemeint. Kann das sein? Würde ich jetzt so
interpretieren. Ich versuche die Frage jetzt mal.
Ja.
Also wenn wir jetzt nur von der Arbeitskleidung eines Pflegers ausgehen, es gibt es und das haben wir auch hier, wenn wir das wollen. In der Regel arbeiten wir aber in normaler Straßenkleidung, weil wir nicht uniformiert auftreten wollen. Also wir wollen nicht sagen, wir sind die Gesunden, ihr seid die Kranken. Aha. Außerdem kann man dann auf einer ganz anderen Ebene miteinander sprechen.
Das stimmt, ja.
Das ist, wenn das jetzt zum Thema der eigenen Pflegeruniform ist, wenn es darum geht, diese weiße Jacke, diese weiße Jacke gibt es in meiner Welt überhaupt gar nicht. Also diese Jacke an sich
gibt es einfach. Aber gab es sie mal?
Die gab es mal. Das ist aber auch schon einige Zeit her. Und wenn man diese weiße Jacke jetzt noch sehen will, dann muss man irgendwelche Entfesselungskünstler bei Zauberern sich angucken, die irgendwie an der Kette von der Decke hängen. Da gibt es diese Jacken noch. Und das ist jetzt auch nochmal so eine Sache, dass sozusagen, wir haben früher immer gesagt, die grüne Minna kommt.
Genau.
Dass sozusagen ein Auto wie so ein VW-Bus vorgefahren kommt, dass da dann drei Pfleger rausspringen, einen in so eine weiße Jacke zerren und dann wieder ins Auto schubsen und in die nächste Psychiatrie fahren. Das ist in jedem Satz, den ich gerade dazu gesagt habe, der totale Humbug. Also das hat damit gar nichts zu tun. Also wenn irgendwer irgendwen wohin fährt, das ist entweder die Polizei, in Ausnahmefällen auch mal das Ordnungsamt oder der Krankenwagen in Kombination meistens mit einem Notarzt, weil das Thema immer notarztgründig ist. Gerade wenn es um Suizidalität, schwere Depression, schwere Psychose geht, wird meistens ein Notarzt hinzugerufen. Außer der Patient ist schon sehr, sehr bekannt, dass man sagt, okay, wir fahren eh alle drei Tage zu dem vors Haus, dann fährt auch mal kein Notarzt mit. In der Regel ist aber ein Notarzt dabei und dann werden die bei uns in die Klinik gebracht und kommen dann entweder, wo sie halt mit müssen. Und wie gesagt, wir nehmen ja auch auf offene Stationen auf. Also wir nehmen ja nicht nur auf geschlossene Stationen auf. Und dann wird geguckt, wie es dem geht. Und im schlimmsten Falle, wenn es dann halt gar nicht mehr geht oder wenn die Krankheit es halt bietet oder er gefährlich wird, sich selber gegenüber, uns gegenüber, dann ist das, was man als weiße Jacke bezeichnet, bei uns halt eine Fixierung.
Ja,
und die ist halt am Bett fixiert mit 5 oder 7 Punkt. Also an beiden Händen, beiden Beinen, Bauch, Schulter, Brust. Abhängig, wie schwer er halt auch dagegen ankämpft. Mhm. Und dann wird es aber immer ärztlich begleitet. Es gibt immer 1:1 Kontakte. Also es ist nicht so, dass wir dann sagen, okay, den stellen wir dann irgendwie eine halbe Stunde mal in irgendeinen Raum und sind dann mal weg. Sondern es muss 1:1 nach dem geguckt werden. Es wird immer ein Arzt hinzugezogen. Und es gibt ja auch, ich hatte da letztens mit jemandem drüber gesprochen, das fand ich ganz nett, so wie man sich eine Notfalltablette bei Schmerzen vorstellt. Und das meine ich jetzt wirklich komplett allgemein und ich will jetzt auch gar keinen Namen dazu sagen. Aber wenn ich weiß, ich habe eine Notfalltablette bei Kopfschmerzen, gibt es auch Notfalltabletten bei zum Beispiel einer Psychose. Mhm. Und die kriegen die dann, damit es denen in dem Moment, gerade wenn sie fixiert sind, dann auch möglichst schnell besser geht. Mhm. Und da gibt es verschiedene Medikamente, das ist auch immer personenabhängig, individuell abhängig und ich weiß jetzt schon, dass wieder 10 Leute schreiben, das will nicht sein, aber ich mache jetzt auch keine Werbung für irgendwas, aber es gibt Notfallmedikamente und die werden dann auch gegeben, sodass wir halt auch versuchen, dass die Patienten möglichst schnell wieder aus der Fixierung rauskommen. Und wer glaubt, dass sie dann einen ganzen Tag oder eine ganze Woche oder einen ganzen Monat festgebunden sind, ist absoluter Humbug. Das passiert, wenn der Patient sozusagen sich so zeigt, dass er schnell wieder entfixiert werden kann, dann binde ich den eine halbe Stunde später auch wieder auf. Also das ist überhaupt kein Thema. Das kommt ganz auf die Person, die Situation an. In der Regel ist es meistens so, wenn abends passiert, dann sind sie über die Nacht und morgens früh gehen sie dann wieder sozusagen aus der Fixierung raus.
Ja. So, letzte Frage auf meinem Zettelchen hier. Passiert es häufig, dass Suizide, / Suizidversuche in Psychiatrien passieren? Ist das ein Tabuthema? Okay, wie häufig das passiert, das habe ich dich ja eingangs schon gefragt. Aber ist das ein Tabuthema? Warum? Weil das ein schlechtes Bild für die Psychiatrie gibt oder was? Das, wahrscheinlich ist das so gemeint, ne?
Ach so, dass die Psychiatrien, also wenn ich es richtig verstehe, dass die das unter den Teppich kehren oder so?
Also das kann ich dir, sorry, bevor ich dich antworten lasse, dass aus meiner Erfahrung mit den Gesprächen von Angehörigen, wo Suizide in Psychiatrien passiert, ist das absolut so. Die meisten haben wirklich sich katastrophal verhalten und nicht bei der Aufklärung oder geholfen, haben nicht groß sich bereitwillig mit den Angehörigen unterhalten. Also oft eine absolute Katastrophe, ja.
Also ich versuche die Frage richtig zu verstehen. Ich glaube, das ist eher gerade mein größtes Problem. Also wenn, also was man auf jeden Fall wissen muss, wenn ein Patient sagt, ich bringe mich jetzt um und der ist über 18 Jahre alt und sagt im zweiten Satz, ich will aber nicht, dass meine Angehörigen das mitbekommen, dann ist das ja eine Entscheidung, die wir auch respektieren müssen. Das kann im Nachhinein oder bei einer, wenn die sozusagen dann auch sagen, nee, jetzt können dann meine Angehörigen auch Informationen bekommen, kann das natürlich auch gesagt werden, aber das ist...
Wie, so. Aber gibt es den Fall, dass sich hier jemand umbringt und die euch vorher gesagt haben, ihr sollt das aber nicht sagen? Also, dass es ein Suizid war?
Nee, dann habe ich wahrscheinlich die Frage falsch verstanden. Okay. Nee, es ging nur um die, wenn hier jemand kommt und sagt irgendwie, ich mache mal ein anderes Beispiel, um es besser zu verstehen. Ich glaube, die Sonne ist gelb, ist grün, aber ich will nicht, dass meine Angehörigen wissen, dass ich so denke.
Okay.
Dann ist es auch der Respekt und der Datenschutz, dass wir das nicht sagen. Und wenn er sagt, ich habe eigentlich das Gefühl, ich würde mich jetzt am liebsten vor den Bus stellen,
okay,
aber ich will nicht, dass meine Angehörigen das
hören, gebietet
gebietet der Datenschutz.
Genau. Also, nee, ich glaube, es ist gemeint in Bezug auf das Image der Psychiatrie, dass die also lieber nicht sagen, wie viele Suizide so in der Regel passieren.
Also, das wäre ja so, als wenn die Feuerwehr irgendwie unter den Teppich kehren würde, wenn es irgendwo brennt.
Nee, finde ich nicht, weil ich bin ja auch nur ein Laie und ich würde auch denken, mein allererster Gedanke wäre immer, ja, dann haben die aber nicht richtig aufgepasst. Sonst wäre das ja nicht passiert. Ich weiß, dass es Quatsch ist. Aber man denkt ja, weißt du, so viele Angehörigen denken, die sind zum allerersten Mal manchmal nach Jahren erleichtert, weil sie wissen, okay, ich habe den jetzt da abgegeben und der ist da jetzt und unter in professioneller Obhut und da kann ihm ja nichts passieren und dann bringen die sich da um und dann denkt man, ja, aber ich habe ihn, also da, warum, wie kann das da passieren? Und dann denkt man als Laie oder als naiver Außenstehender, dann denkt man, ja gut, dann haben die halt nicht...
Genau, also ich finde den Gedanken nachvollziehbar, würde ich vielleicht am Ende auch so denken. Mhm. Ich glaube auch da, ich mag die Antwort zwar nicht so, aber es gibt immer schwarze Schafe. Ja. Also, dass auch Pflege gesagt hat, nö, habe ich jetzt nicht gesehen und dann hat er sich irgendwo umgebracht oder so. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich auch das, also ich weiß nicht, ich habe so einen ganz, also diesen Vergleich halt auf der Zunge, der zum Beispiel auch sagen würde, ich bin zum ATU gefahren, habe mein Auto reparieren lassen und dann ist es nach 20 Kilometern kaputt gegangen und mir ist irgendwie der Kolben durchgerissen. Ja, was haben die ihre Arbeit nicht gemacht? Warum ist die Inspektion?
Denkt man
das so? Ja, natürlich denkt man so, aber das kann man nicht verallgemeinern. Mhm. Also dafür ist es halt auch zu komplex, das Thema. Das ist nicht so ein Legostein auf den anderen. Also und was man, also was ich vorhin auch schon auf der Zunge hatte, und es ist gut, dass ich mich jetzt selber gerade nochmal dran erinnere, und das wollte ich auf jeden Fall sagen. Leute, die in der Psychiatrie sind und dort wegen Suizidalität auch hingekommen sind oder wegen der Depression und das hat sich dann vielleicht entwickelt, aber die auf jeden Fall bei uns sind, sind ja schon den richtigen Schritt gegangen und haben ja auch schon den ersten Weg dazu getan, dass es halt nicht passiert. Und wenn wir dann jemanden haben, der zum Beispiel irgendwie nachts gekommen ist, dann hat er vielleicht einen Antisuizidpakt bis morgens mit dem Arzt gemacht, hat gesagt, nee, ich fühle mich jetzt hier sicher, ich will ja auch hier hin, ich will, dass mir geholfen wird. Und der sich dann am nächsten Morgen umbringt, dann den Bumerang zurückzuschmeißen, sagen, was hat denn der Arzt heute Nacht falsch gemacht, dass der sich jetzt umgebracht hat, das ist, glaube ich, eine echt müßige Frage. Also das ist so, dann muss er es ja gewollt haben, dann hat er es halt durchgeführt und wir haben es auch nicht gesehen. Und er hat aber trotzdem vielleicht den richtigen Schritt gemacht, aber dann in dem Moment, weil wir jemand, wenn wir das Beispiel deiner Mutter, und dann haben wir ja wahrscheinlich so einen schönen großen Bogen, wenn die so lange krank war und so lange schon den Wunsch hatte, sich umzubringen, und dann ist sie vielleicht, also in deinem Fall jetzt nicht, aber dann ist dieser Mensch endlich in der Psychiatrie und bringt sich nach 2 Tagen dann auch noch dort um. Dann frage ich, hat die Psychiatrie da die Schuld? Also was musste denn da passiert sein, dass er dann in 2 Tagen sich dann doch dazu berufen fühlt?
Aber das muss ich auch noch dazu sagen, weil das hat mich auch lange umgetrieben. Meine Mutter war offensichtlich ja ihr Leben lang schwer erkrankt und ist aber bis zum Schluss, bis zu ihrem Suizid, zu dem Psychotherapeuten gegangen. Obwohl sie, das muss zu einer Zeit noch geschehen sein, wo sie eigentlich schon sich dazu entschlossen hatte zu gehen. Und das hat mich auch nicht in Ruhe gelassen. Und ich habe ja anschließend eben mit ihrem Therapeuten nach ihrem Tod gesprochen. Der hat es so erklärt. Also man muss sich das vorstellen wie ein Haus, was so ganz mit Efeu bewuchert ist und ein ganz kleines Stück ist noch frei. Und dieses Freie ist der ursprungsgesunde Mensch und der Rest ist halt komplett überwuchert von dem Efeu. Und das Efeu ist die Depression. Und manchmal blitzt noch dieser ursprungsoriginale gesunde Mensch vor. Und das sind so die Situationen, wo die dann noch, okay, ich muss mir noch Hilfe, so ich muss noch zur Therapie oder ich muss noch das. Genau, und dann übernimmt aber wieder diese Depressionen. Und ich glaube, das ist so das, was da so bei denen passiert. Ne? Ich meine, wir werden es sowieso nie wissen, weil sie sind ja nun leider tot. Und auch ihr könnt ja eben nicht in deren Köpfe leider gucken. Mhm. Ne? Wie du schon sagst, man guckt denen auch nur vor die Stirn.
Ich würde als letzten Satz kurz nochmal eine Sache, die ich immer wieder auch mit den Krankenpflegeschülern, die ich in meiner Dozentenarbeit zum Thema Psychiatrie habe, sage. Ich sage immer, wir sprechen an dem Tag, wo ich bei denen bin und denen was beibringen will, von dem State of the Art der Dinge, die ich denen da erzähle. Also das, was aktuell am Puls der Zeit grob das ist, was die lernen sollen. Aber ich sage immer, wenn wir uns hier in 200 Jahren noch mal treffen würden, dann würden wir über die Scheiße lachen, die wir gerade lernen. Mhm. Und ich glaube, wenn noch viel Zeit vergeht und wir viel mehr auch wissen, was im Kopf passiert, gerade auch vielleicht auch diese Krankheiten, die jetzt so desaströs wirken, wie eine Depression zum Beispiel, einfach so behandeln wie ein Schnupfen oder wie Kopfschmerzen, dann ist es dann auch kein Thema mehr. Mhm. Aber da sind wir halt noch nicht.
Nee.
Und der Mensch jammert halt immer, oder was heißt jammert, aber der Mensch beschwert sich halt immer situativ. Ne?
Genau.
Und wir sind halt jetzt in der Situation, dass es eben noch nicht so hundertprozentig ist. Mhm. Aber da werden wir auch noch zu kommen.
Mhm.
Also wie war die Zeit vor Diazepam, wie war die Zeit vor Morphium, wie war die Zeit vor Aspirin, wie war die Zeit vor den ersten Antibiotika und wie hat sich das entwickelt? Wir sind total große Schritte gelaufen. Aber die Psychiatrie behandelt medikamentös halt auch erst seit, ich lasse es grob übersparen, 70 Jahren.
Ja?
Mhm. Vorher gab es keine Medikamente in der Psychiatrie.
Mhm.
Und 70 Jahre ist nicht so weit.
Nee, das stimmt. Und aber selbst auch im Laufe der letzten 20 Jahre müssen die sich ja auch nochmal total geändert haben. Aber gut.
Ja. Ich danke allen Communities, die heute zugehört haben, meiner und deiner.
Ja, ich auch.
Es war ein schöner Austausch.
Das fand ich auch.
Es war spannend auf beiderlei Seiten. Ich kann das Buch nur wärmstens empfehlen von meiner Seite. Ich hoffe, dass viele, die das abkaufen, sozusagen, also literally abkaufen, dass sie es kaufen.
Dankeschön. Das zweite ist in Arbeit für Jugendliche, von Jugendlichen, betroffenen Jugendlichen, für betroffene Jugendliche, weil die nämlich auch völlig desolat behandelt werden. Und
Wo du es gerade sagst, kann ich dir nachher vielleicht nochmal einen Menschenkontakt geben, mit dem du dich da austauschen kannst. Da ist jemand, der da auch Ahnung zu hat. Und und wer also zumindest meine Sachen sucht, der findet sie auf der Homepage www.geschichtenausderpsychiatrie.de. Und an meiner Stelle von hier an dich, vielen Dank, dass du bei uns, bei mir hier im Keller warst.
Ich habe zu danken.
Und ich habe mich trotzdem gefreut, auch deine Fragen beantworten zu können.
Ja, das kann ich alles nur zurückgeben. Dankeschön.
Dann alles Gute dir und bis dann.
Dir auch. Tschüss.